Damen und Herren, hier sind wir wieder. Hier ist wieder der Stahlwerk-Doppelpass aus dem Airport Hilton in München. Weiß nicht, wie es Ihnen ergangen ist. War die Pause zu kurz? War sie zu lang? Hauptsache, Sie haben alle wieder richtig Lust auf Fußball. Bei uns ist das auf jeden Fall gegeben. Wir freuen uns sehr auf diese neue Saison und haben jede Menge Themen für diese Sendung. Natürlich schauen wir auf den Pokal. Köln und Leverkusen haben es gestern schmerzlich erfahren, dass man in der ersten Runde auch als Bundesligist ausscheiden kann. Natürlich sprechen wir darüber und wir sprechen über den Supercup, die erste große Standortbestimmung unserer Top-Teams. Bayern gewinnt in Leipzig und holt den ersten Titel der Saison. Aber immer noch gibt es so ein paar Störgeräusche rund um Robert Lewandowski. Der hat sich beschwert, da sei zu viel Bullshit geredet worden. Das versuchen wir natürlich in dieser Sendung auch zu klären, wer da jetzt Bullshit geredet hat. Der BVB, auch die haben toll eingekauft und gehen mit großen Erwartungen in die Saison. Die haben ihr Pokalspiel souverän gewonnen bei den 60ern und haben dennoch große Sorgen, denn die Diagnose bei Sebastian Haller, bösartiger Tumor, Chemotherapie steht an, also eine längere Pause. Und die Frage, muss der BVB vielleicht im Transfermarkt doch noch was machen, um diese Lücke zu schließen? Und natürlich schauen wir auch auf das EM-Endspiel der Frauen, heute 18 Uhr Anstoß in Wembley. Die deutsche Mannschaft kann Europameister werden gegen England. Wir schalten dazu ins Mannschaftshotel zu Jotti Schatzi-Alexiou, dem Leiter Nationalmannschaften, das später in der Sendung. Aber wir haben hier in der Runde, hier bei uns im Airport Hilton, auch tolle Gäste. Ich freue mich sehr auf den Präsidenten des FC Bayern München, auf Herbert Hainer, und auf den DFB-Schiri Sascha Stegemann. Schönen guten Morgen. Grüß dich, komm in die Mitte. Erster Titel schon gewonnen.
Ja, Sie sehen einen strahlenden Präsidenten.
Ja, das war eine sehr unterhaltsame Geschichte gestern für den FC Bayern München, dann erfolgreich. Viele haben sich ja gefragt, wie wird das alles ohne Robert Lewandowski? Gibt Ihnen das Anlass zur Hoffnung, dass das eine erfolgreiche Saison werden könnte?
Ja, ich denke, wir haben gestern erstmal ein sehr attraktives Fußballspiel gesehen mit 8 Toren. Mhm. Wir waren in der ersten Halbzeit unheimlich dominant. Die Mannschaft hat hervorragend gespielt, also es macht Lust auf mehr.
Sascha, wir haben eine Szene beobachtet am Rande. Der vierte Offizielle, Ittrich, wurde da geradezu euphorisch geherzt. Gucken wir da auf den Monitor von Julian Nagelsmann. Normal darf man ja die Offiziellen gar nicht berühren und so weiter. Wie ist dein Verhältnis zum FC Bayern?
Mein Verhältnis zum FC Bayern ist, glaube ich, professionell, so wie es sein muss. Man kennt sich, ich bin ja jetzt seit 2014 auch schon in der Bundesliga dabei. Und,
Aber das ist schon okay, wenn...
Ja, absolut. Also ich finde ja, bei allem professionellen Anspruch, den wir haben, und bei aller Neutralität gehört eine gewisse menschliche Komponente einfach dazu. Und deswegen glaube ich, es gegen
deine, so deine Bilanz, wie gestern. Deine Bilanz habe ich mal geguckt, 21 Bayern-Spiele gepfiffen, 14 Siege des FC Bayern, ein Unentschieden und 6 Niederlagen.
Ja.
Also ist er kein Glücksbringer. Ja,
da ist unsere interne Bilanz besser.
Ja. Ja, in Niederkassel, wo ich herkomme, da ist es tatsächlich so, dass Bayern-Fans mich auch schon immer fragen, ob ich irgendwas gegen Bayern hätte, weil ich mit Abstand der Schiedsrichter bin, der die schlechteste Bayern-Bilanz aufweist. Aber
es ist, wie es ist. Aber wir geben ihm einen erneuten Versuch.
Okay, das ist ja gnädig. Also wir freuen uns auf eine unterhaltsame Runde mit tollen Gästen, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Hier ist der stellvertretende Sportchef von Bild West. Hier ist Joachim Schut. Schönen guten Morgen.
Hallo.
Außerdem begrüßen wir bei uns den freien Journalisten, Buchautoren und Radiokommentatoren Stefan Kaußen. Hallo.
Guten Morgen. Guten Morgen zusammen. Hallo.
Von The Zone. Moderator Alex Schlüter, hallo. Morgen. Und jetzt anschnallen, da ist er wieder, unser, ihr, Stefan Effenberg. Falls Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die Stunde vor unserer Sendung verpasst haben, sehen Sie sie jetzt zum ersten Mal. Da ist sie wieder, meine Lieblingskollegin Jana Woznica, und sie hat die Frage der Woche dabei. Hallo Jana.
Schönen guten Morgen. Endlich wieder.
Ja, heute Abend also das große EM-Finale. Deutschland gegen England. 90.000 im Wembley-Stadion machen sich bereit. England wartet ja seit 1966 auf den nächsten großen Titel. Damals ja auch ausgerechnet gegen Deutschland mit diesem legendären Wembley-Tor. Auf den Titel dürfen Sie aus deutscher Sicht heute Abend gerne noch ein bisschen warten. Aber was feststeht, dieses Duell, da steckt eine Menge Prestige und eine Menge Rivalität drin. Das lässt doch die Fußballherzen höher schlagen. Auch das von Jürgen Klopp. Der hat Folgendes gesagt: Der Frauenfußball ist explodiert. Außerdem, ich liebe es wirklich, Frauenfußball anzuschauen und es ist Werbung für den gesamten Fußball. Ja, inwiefern kann denn wirklich der gesamte Fußball vielleicht auch davon profitieren? Wir erinnern uns, am Ende des Jahres, da findet ja auch noch diese WM in Katar statt. Deswegen ist unsere Frage der Woche: Sommermärchen 2.0. Was kann sich das Team von Hansi Flick, von den DFB-Frauen, denn abschauen? Diskutieren Sie gerne mit. 01379011011 ist die Nummer zum Dopafon. Manche Dinge bleiben auch in der neuen Saison gleich. Oder Sie diskutieren mit auf sport1.de oder auf Twitter.
Also mitmachen, mitdiskutieren. Und das Thema Frauenfußball werden wir in dieser Sendung auch noch haben, Herr Heiner. Sie haben ja auch 6 Spielerinnen dabei im Kader.
7.
7 sogar.
Eine bei dem englischen Team.
Ach so, okay. Sehen Sie, ich habe jetzt nur auf die deutsche Mannschaft geschaut. Aber okay. Also das werden wir auf jeden Fall haben. Wir beginnen aber mit dem Supercup, schauen nochmal auf den gestrigen Abend. Und Sebastian Bernstorff hat das Spiel beobachtet und 2 Trainer mit völlig unterschiedlichen Gemütslagen erlebt.
Für den einen ist es kaum auszuhalten. Für den anderen ist es die pure Lust. Während der eine irgendwann schier verzweifelt, versucht der andere einen Hochsprungrekord aufzustellen. Und während Leipzigs Tedesco noch nie als Trainer ein Pflichtspiel gegen die Bayern gewonnen hat, startet Kollege Nagelsmann auch in diese Saison mit einem Titeltriumph und einem Offensivfeuerwerk, das vor allem der überragende Musiala mit inszeniert. Königstransfer Mané mühelos bei seinem ersten Pflichtspieltor. Und dank Musialas toller Vorarbeit Pavard mit dem nächsten Treffer. Und weiter. Die Vermutung, dass der FC Bayern auch ohne Lewandowski Tore wie am Fließband schießen kann, liegt auf der Hand. Aber auch der Verdacht, dass die Bayern hinten genauso anfällig sind wie in der vergangenen Saison. Pavard verliert erst ein wichtiges Kopfballduell, verursacht dann einen Strafstoß. Und der eingewechselte Abwehrneuzugang De Ligt agiert ziemlich hüftsteif beim 3:4 Anschlusstreffer. Schließlich wirkt der eine doch versöhnt und der andere irgendwie doch genervt. Und Sanés abschließendes Highlight in diesem 8-Tore-Spektakel kann nur übertünchen, dass die Bayern unübersehbare Schwächen haben. Aber ist die Konkurrenz auch in der Lage, das auszunutzen? Oder anders gefragt, kann Leipzig die Bayern wirklich gefährden?
Das ist ja so schön am Anfang einer Saison, da kann man so viel Kaffeesatz lesen machen, so in die Glaskugel schauen. Jetzt haben wir ein Spiel gesehen, Stefan. Reicht natürlich noch nicht, um eine Aussage zu treffen, aber die Frage, die wir gestellt haben zu Leipzig und den Bayern zum Kräfteverhältnis, wie würdest du die denn jetzt einschätzen, jetzt nicht nur auf dieses Spiel bezogen?
Ja, ich finde schon, dass sie das Potenzial auf jeden Fall haben, seit Tedesco da ist. Haben Sie eine herausragende Statistik, Sie haben den DFB-Pokal gewonnen, Sie haben eine tolle letzte Saison gespielt. Sie haben den Kader zusammengehalten, das war, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und wenn Sie das abrufen, ich sag mal, so wie Sie gestern in den ersten 45 Minuten gespielt haben, so darfst du dich natürlich nicht präsentieren, ist ganz klar, dann haben Sie taktisch umgestellt, haben Offensivkraft reingebracht mit Silva, mit Olmo. Ich glaube, das hat auch Tedesco gesehen für den Start in die Bundesliga nächste Woche, dass er genau so aufstellen muss. Mhm. Denn das ist die große Stärke der Leipziger.
Alex, und jetzt kommt noch David Raum dazu. Das ist ziemlich sicher oder eigentlich 100% sicher. Timo Werner geistert noch so ein bisschen rum. Da gibt es auch Versuche, ihn zurückzuholen. Wie siehst du RB aufgestellt für die neue Saison?
Ich habe sie ganz weit oben auf dem Zettel. Hinter den Bayern, aber eben dann auch direkt hinter den Bayern. Stefan hat es gesagt, man hat seit Tedesco da ist, den Turnaround geschafft.
Das hat er unter Mikro hat ein kleines Problem. Nimm mal das Handmikro dazu.
Ach, guck, das bin ich von meinem Job gewohnt.
Ja, das kennst du von der Sommer.
Das sieht nur ein bisschen anders aus.
Ja.
Ich habe
Leipzig weit oben, hinter den Bayern aber weit oben. Kader zusammengehalten, da muss man natürlich auf Conny Leimer noch ein bisschen schauen, ob er denn tatsächlich auch bleibt. Das ist noch ein wichtiges Puzzlestück, auch wenn man mit Xaver Schlager jemanden geholt hat, der ergänzen kann. Ich glaube trotzdem, das hat Domenico Tedesco gestern auch nach dem Spiel noch mal sehr klar gesagt, dieses eingespielte, zentrale Teil mit Leimer und Kampel, das ist erstmal auch ein Fundstück, das im besten Fall bei Leipzig bleibt, zusammen bleibt. Es ist die beste Rückrundenmannschaft gewesen. Also vergessen ja viele, aber da waren sie tatsächlich schon besser als die Bayern. Es kommt dann in der Bundesliga natürlich immer darauf an, dass du das auf Strecke halten kannst. Aber wenn das eine Mannschaft hinkriegt, dann Leipzig, denn sie sind ja wahrscheinlich sogar tiefer besetzt als die Bayern. Das ist die Mentalität, das ist genau das, was gestern auch in der zweiten Halbzeit nochmal Schwung gebracht hat. Nicht auf Bayern-Niveau, aber schon nah dran.
Wenn du Conny Leimer jetzt ansprichst, da will ich den Herbert Heiner fragen, wie ist da der Stand der Dinge? Man weiß, der Spieler möchte, der FC Bayern würde ihn auch, glaube ich, gerne haben. Wie ist der Stand der Verhandlungen mit RB?
Also ich kommentiere nicht Spieler
anderer Mannschaften. Geht das schon wieder so los?
Und Sie erwarten auch nicht, dass ich jetzt über die Transferpolitik spreche. Aber prinzipiell kann ich natürlich sagen, dass wir einen exzellenten Kader haben. Das haben wir gestern auch gesehen. Und ich denke, die ersten 45 Minuten waren eine echte Demonstration. Das müssen wir natürlich versuchen, über 90 Minuten durchzuhalten. Aber wir haben exzellente Spieler und ich bin sehr zufrieden mit dem Kader.
Stefan, würdest du am FC Bayerns Stelle jetzt Conny Leimer holen oder würdest du sagen, komm, wir warten noch bis zur neuen Saison und holen ihn ablösefrei?
Da kann ich nichts zu sagen.
Du bist nicht Präsident des FC Bayern,
sondern Nein, also meine persönliche Meinung ist wie folgt. Eigentlich brauchst du ihn Stand heute nicht, weil du hast ein sehr gutes Angebot im zentralen Mittelfeld. Du hast natürlich einen Kimmich, einen Goretzka, der zurückkommt. Du hast einen Sabitzer, der jetzt endlich mal das Vertrauen auch bekommt. Du würdest das Vertrauen ja bei Sabitzer zerstören, solltest du Leimer holen. Also ich finde schon, dass Sabitzer aufgrund seiner Vorbereitung, die sehr gut war, das auch verdient hat. Du hast noch andere Alternativen. Du hast einen Gravenberg. Du hast so viele Talente. Musiala kann da spielen. Also du hast ein Überangebot in dieser Zentrale, wo ich eher sagen würde, ich hole ihn in ein paar Monaten ablösefrei, als dass ich jetzt 25 oder 30 auf den Tisch lege. Das ist meine persönliche Meinung in der Zentralen bei Bayern München.
Andererseits ist es natürlich ein geiler Spieler und du würdest die Leipziger natürlich auch schwächen dadurch. Wir haben gerade gesagt, wie wichtig er ist. Und manchmal war es ja auch so ein bisschen die Taktik der Bayern, den Gegner ein bisschen zu schwächen. Und wenn Leipzig eine der Mannschaften ist, die vielleicht gefährlich werden könnten, wäre das natürlich auch noch ein guter Schachzug. Du hast einen klasse Spieler und würdest Leipzig ein bisschen schwächen.
Oliver Minzlaff hat ja gesagt, die Bayern könnten auch mal auf eine andere Idee kommen, als immer bei uns Spieler zu holen.
Naja, zunächst mal finde ich, ist das ja ein Lob für Leipzig. Das zeigt, dass sie viele gute Spieler haben. Aber wenn Spieler zum FC Bayern kommen wollen und wir sind ein unheimlich attraktiver Club, dann unterhalten wir uns mit den Spielern, wenn wir glauben, dass sie zu uns passen. Aber wenn ich mir die Neuzugänge alle angucke, Mané, De Ligt, Gravenberg, Masraoui, Tell, da finde ich keinen von Leipzig.
Das stimmt. Diese Saison nicht, aber letzte Saison dafür ziemlich geballt. Ja? Das haben wir auch noch nicht vergessen. Was glaubst du, wie RB das jetzt wegsteckt? Ich meine, der Supercup ist jetzt kein großes Ding, aber für einen Verein, der noch nicht so viele Titel gewonnen hat, DFB-Pokal war der erste Titel, wäre es natürlich schön gewesen. Trotzdem glaubst du auch, wie Alex, dass mit denen über die gesamte Saison zu rechnen ist?
Auf jeden Fall. Für mich ist Leipzig die 2, auch wenn die Dortmunder das nicht gerne hören. Aber ohne Allaire ist Dortmund nicht so stark wie erhofft. Leipzig bleibt stabil. Ich glaube, dass ein Kunku der neue Lewandowski werden kann durch die Vertragsverlängerung. Also ich traue ihm 30 Tore zu in einer homogen gewachsenen Mannschaft. Und was Stefan gesagt hat, ist das Entscheidende für mich. Die Bayern würden sich bei aller Qualität, die Conny Leimer hat, also der hat ja richtig Tempo und Aggressivität, sogar mehr noch als die von uns so hochgeschätzten Kimmich und Goretzka. Das wäre schon noch ein schöner Faktor für Bayern. Aber man würde sich ein Problem ins Haus holen, nämlich ein Luxusproblem. Was machst du dann mit Marcel Sabitzer? Der kommt letztes Jahr, funktioniert nicht von Anfang an, aber jetzt wird er funktionieren, weil er die Qualität hat, Gravenberg etc. Leipzig, bitte stabil bleiben, bitte eine echte Konkurrenz bleiben für die Bayern, weil, Herr Heiner, bei aller Liebe, zum besten Club der Welt, ein Jahrzehnt Titel geholt en masse. Es darf gerne wieder ein Tick spannender werden.
Ja, aber dass es spannender wird, liegt ja nicht nur an uns, sondern liegt an der Konkurrenz. Wir können ja nicht schwächer werden, damit die Bundesliga spannender wird.
Besser nicht.
Danke, wenn du es gerade erwähnt hast, kann man übrigens Leipzig
wirklich loben, denn das, was, jetzt kitzel ich ein bisschen, die Bayern nicht geschafft haben, Dortmund nicht geschafft hat, hat Leipzig geschafft, nämlich den besten Spieler zu halten, sogar zu verlängern. Also ich könnte mir vorstellen, wir reden über Lewandowski sowieso noch. Da gibt es natürlich unterschiedliche Gründe und das ist nicht komplett vergleichbar, aber nur mal auf Leipzig bezogen, also einen Kunku zu halten, denn der hatte natürlich andere Angebote, ihn sogar zu verlängern, ist toll für Leipzig und ist eben insgesamt auch toll für die Liga.
Also zunächst mal, wenn ich da kurz was dazu sagen darf, ich habe Leipzig gerade vorher gelobt und zum Thema besten Spieler halten. Also wir haben gerade mit Goretzka, Kimmich, Coman, Gnabry, Musiala, alle Müller, Neuer verlängert. Ich glaube, da brauchen wir uns nicht zu schämen.
Was ich habe ja gesagt, ich kitzel.
Okay. Aber der Beste, das muss man schon sagen, ein Jahrzehnt Lewandowski in Dortmund dominiert. Wir dürfen nicht vergessen, am Anfang war der die 2 hinter Lucas Barrios, als Dortmund mit Kloppo zum ersten Mal Meister wurde. Dann dominiert er die Liga. Er ist schon der Beste, sonst wäre er nicht Weltfußballer geworden. Und in Dortmund Haaland konnten sie auch nicht mehr halten, finanzieren. Da ist ein Kunku der legitime Nachfolger auf dem internationalen Top-Level.
Zu Lewandowski kommen wir nachher noch ein bisschen. Ich wollte mal unseren Schiedsrichter hier in der Runde fragen. Ist das eigentlich für die Schiedsrichter wichtig, dass die Liga spannend ist oder ist das für euch völlig Wumpe?
Wir Schiedsrichter sind natürlich auch Fußballfans irgendwo und deswegen ist es natürlich immer schön, wenn der Meisterkampf spannend ist, aber es liegt natürlich nicht in unserer Hand und deswegen verfolge ich diese ganze Diskussion immer sehr, sehr interessiert, weil wir Schiedsrichter haben aber da auch eine beobachtende Rolle und eher einen wertenden oder keinen wertenden Charakter, sondern verfolgen die ganze Diskussion sehr gespannt und orientieren uns aber dann am Ende an den Gegebenheiten und an den Fakten.
Wir wollen gleich mal auch ein paar Szenen aus dem Spiel von gestern gucken, aber einen Namen möchte ich noch kurz in die Runde werfen, weil er gestern auch gefallen ist, Max Eberl. Diese Diskussion um den Sportdirektorenposten bei RB, vakant seit Ewigkeiten. Oliver Minzlaff hat uns immer wieder gesagt, ja, wir haben einen und das ist bald soweit. Und jetzt hören wir gestern, Max Eberl sei im Gespräch, wird aber frühestens dann zum 1. Januar anfangen. Kannst du dir das erstmal vorstellen, dass Max das macht? Oder was weißt du wie safe ist sozusagen, also, so eine Info?
Ich kenne ja den Max sehr, sehr gut und schon sehr lange. Normalerweise könnten wir ihn ja jetzt anrufen, oder?
Wir machen mal ruhig. Kannst du in der Werbepause mal durchklingeln?
Kalli wird auch immer anrufen.
Nein, ich glaube, er hat ja etwas Klares geäußert. Er hat ja gesagt, dass es jetzt noch nicht die Zeit ist, vielleicht zum Winter hin, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich kann mir auch vorstellen, Max Eberl in der Konstellation mit Leipzig, könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Allerdings ist dann die Hierarchie mit Minzlaff und dann mit Max Eberl, der ja unter ihm wäre, schon eine Konstellation, die es zu überlegen gibt. Aber ich würde mich natürlich freuen, egal in welchem Verein, dass der Max bald wieder zurückkommt. Aber es wird noch ein bisschen dauern.
Also ich finde an der Stelle wieder Leipzig mit Markus Krösche vorher mit Ralf Rangnick in dem Universum. Mega professionell. Und Max Eberl, ich sag's mal menschlich, jeder darf mal eine Delle haben im Leben. Die hat jeder von uns, ob privat oder beruflich. Aber wenn der erholt zurückkommt, wieder stark ist, dann ist der einer der Stärksten. Der hat auch ein Jahrzehnt in Deutschland top geprägt. Und der würde zu einem Top-Verein jederzeit passen.
Und ich meine, die lange Zeit, dass Leipzig jetzt sucht und immer wieder rausschiebt, das spricht ja irgendwo schon dafür, dass sie mit Max Eberl irgendwie wirklich im Gespräch sind. Und wenn sie jetzt auch noch sagen, wir können es heute nicht sagen, wir können es morgen nicht sagen, wir sind dran und er hat sich vielleicht bis Januar die Zeit erbeten. Also ich glaube auch schon, dass das ganz schön heiß ist und das würde passen, absolut.
Gladbach hat sich da allerdings auch schon gemeldet. Die wollen dann möglicherweise noch eine Ablösesumme, weil es eigentlich noch einen Vertrag gibt, der bis 26 läuft. Also das ist ein heißes Thema. Ich glaube, wir können festhalten, wir alle würden uns freuen, wenn Max Eberl wieder im Fußball aufschlägt. Ob das dann bei RB ist oder woanders, werden wir beobachten. Ich wollte es mal in die Runde werfen, weil es gestern eben Thema war. Aber jetzt kommen wir mal zum Spiel. Stärkster Mann gestern beim FC Bayern, deiner Meinung nach, Stefan?
Musiala.
Musiala?
Weil? Er hat den Unterschied gemacht im 1-gegen-1. Seine individuelle Stärke steht ja sowieso außer Frage. Aber wie er das Spiel geprägt hat.
Das ist das 1-0, was er selbst gemacht hat.
Genau, nicht nur mit seinem Abschluss hier zum 1-0, den er natürlich perfekt trifft. Bisschen glücklich durch die Beine von Klostermann, glaube ich. War der Spielbestimmende in der Offensive, hat seinem Kollegen perfekt immer eingesetzt. Also man sieht die pure Spielfreude bei Musiala und was für ein großes, großes Talent er ist. Und ich hoffe, dass er auf Spielzeiten kommt beim FC Bayern.
Aber ist er noch im Status Talent oder gehört er in der Form nicht einfach in die erste Elf dauerhaft?
Also, so ja. Wenn er so spielt, dann ist er da nicht wegzudenken. Hat Julian Nagelsmann gestern auch so klar gesagt. Aber klar ist natürlich auch, du musst beim FC Bayern nicht einmal ein gutes Spiel machen, um dann für den Rest der Saison gesetzt zu sein, sondern eben regelmäßig. Und das ist die Herausforderung, die du als junger Spieler hast. Von den Anlagen her bringt er natürlich alles mit. Das wird sicherlich auch eine ganz interessante Stelle beim Kader des FC Bayern in dieser Saison. Weil wo packst
aber
du ihn hin?
Nicht nur da, auch Nationalmannschaft.
Ja, klar. Da kommen wir sowieso noch hin. Aber es ist ja eine Sache, sagen zu können, du hast eine Flexibilität und Julian Nagelsmann kann auch unterschiedliche Formationen und entsprechend auch das unterschiedliche Personal auflaufen lassen. Ein Thomas Müller länger auf die Bank zu setzen, weil Musiala jetzt an ihm vorbeigezogen ist, kann dann in der Rückrunde schon
eine Leistungsgesellschaft,
dass wir hier ein bisschen häufiger darüber reden.
Ist aber genau der Punkt.
Natürlich ist er immer noch ein Talent mit seiner Jugend oder sonst was. Das bleibt ja nicht. Aber es spricht dagegen, Talent als Stammspieler einzusetzen. Das ist ja kein Kriterium zu sagen, nur weil er Talent noch Talent ist, spielt er nicht in der ersten Elf. Er hat das gestern geil gemacht, wie andere vielleicht, die 10 Jahre älter sind. Der hat richtig gut performt, also kann der auch in seiner Jugend dann Stammspieler werden.
Das ist für mich auch wieder ein Zusammenhang. Blick nach vorne und zurück. Thomas Müller, über ein Jahrzehnt überragend. Ja. 12 Jahre seit WM in Südafrika. Der Sympathieträger, aber ich würde die steile These aufstellen, ohne Lewandowski mit diesen One-Touch-Vorbereitungen ist Müller nicht so stark. Deshalb ist er auch in der Nationalmannschaft nicht so überragend prägend wie bei Bayern, weil er die Abnehmer für seine Genialität, dieses Reinlegen in den 16er nicht hat. Und bei allen Verdiensten, die Zukunft beginnt auch mit M, Musiala und die Vergangenheit.
Aber ich glaube, es ist ja nicht die Frage Musiala oder Müller. Wir brauchen sicherlich beide. Wenn man sich das Programm anguckt, wir haben jetzt die nächsten 365 Tage mehr oder weniger permanent Fußball durch die WM in Katar, die auch nochmal dazwischen kommt. Also wir werden den breiten Kader brauchen und wir brauchen alle. Jamal ist ein Ausnahmetalent. Wenn man das gestern wieder gesehen hat, was er für eine Fähigkeit hat, sich auf engstem Raum 1:1 gegen durchzusetzen. Und dadurch schaffen wir natürlich auch Überzahl. Das ist ganz klar.
Und genau das ist ja der Unterschied. Er kann 1-1 sich durchsetzen, er kann den Ball halten. Und wenn man keinen echten Mittelstürmer hat, seit einer Ewigkeit spielt Bayern zum ersten Mal in einem System ohne echte Neun, dann brauche ich eher den Wuseler-Wirbler als den Müller, den Ball dann in den 16er legt, wo vielleicht ein Vakuum ist.
Ja, aber gleich
aber nichts.
Pause. Nee, gar nicht. Jana nämlich, die hat nämlich was zu Musiala noch rausgesucht.
Die Runde
und die steht da die ganze Zeit schon und schart mit den Hufen, die Arme.
Die Runde kommt gar nicht raus aus dem Schwärmen über Jamal Musiala, aber wer kann es denn einem auch verübeln? Also das 1-0 haben wir eben schon gesehen, das 2-0 eingeleitet, das 3-0 vorbereitet. Stefan hat gerade gesagt, er war der Spieler, der den Unterschied ausgemacht hat. Julian Nagelsmann hat gestern Abend das Wort Weltklasse in den Mund genommen und auch im Netz ist die Euphorie über ihn entsprechend groß. Unser Chefreporter Kerry Hau hat es wie folgt ausgedrückt, JM42, das ist Nagelsmann Cheatcode für die Saison 22/23. Steffen Meyer sagt, wenn das hier das neue Normal von Musiala ist, reden wir von einem Marktwert von 100 Millionen plus und das Abo Top 10 Ballon d'Or. Sorry für den Hype, aber das ist Wahnsinn. Jamal hat sich auch nach dem Spiel gestern selbst geäußert. Wir haben eben gehört, Müller und Lewandowski, das war ja schon ein vielversprechendes Duo. Aber auch gestern haben wir ein Duo auf dem Platz gesehen, und zwar Jamal Musiala und Mané. Und er hat sich mal zu dem Neuzugang geäußert.
Ja, ich kann gut mit ihnen kombinieren. Wir sind auf den gleichen Wavelength. Es macht Spaß, mit ihnen einfach zu spielen, wenn da auf dem Platz steht. Wir haben gute Ideen und er wird auch immer was amazing machen und es ist einfach cool, dass er hier bei FC Bayern ist und es macht einfach Spaß, mit ihm zu spielen.
Amazing. Ah, herrlich. Amazing. Herrlich. Stefan. Ja. Wir sind hier auch auf dem gleichen Wavelength.
Wir sind amazing.
Wir sind auf dem gleichen Wavelength, du hast es nämlich vorhin schon gesagt. Wir machen eine kurze Unterbrechung und dann steigen wir wieder. Jetzt machen wir eine kurze Unterbrechung. Und dann geht's weiter. Schauen wir auf die Pokal-Tristesse am Rhein. Natürlich schauen wir auf den BVB, auf die Damen. Und wir werden natürlich weiter hier diskutieren über den FC Bayern, über den amazing Jamal Musiala und überhaupt über diesen Kader, wie man spielen kann, was das taktisch bedeutet jetzt ohne Lewandowski. Wir haben noch viel zu besprechen hier in der Runde am Stahlwerk-Doppelpass am Sonntagmorgen aus dem Airport Hilton. Und ich hoffe, Sie bleiben dran. Wir melden uns gleich wieder. Willkommen zurück. Airport Hilton, Stahlwerk-Doppelpass auf Sport 1. Wir sind mitten in der Diskussion um den Supercup. Machen auch gleich da weiter, gucken auch noch auf ein paar Schiedsrichterentscheidungen von gestern und aus der vergangenen Saison. Sascha Stegemann so ein bisschen erläutert, was für einen Fokus man sich da gegeben hat bei den Schiedsrichtern, auf was man besonders achten will. Aber jetzt erstmal ganz schnell zu Jana, denn Jana, es gibt News, oder?
Richtig.
Weil du noch auf deinem iPad so tippst.
Ja. News halt.
Das ja, ist News halt
so ein
eben.
Schnelllebiges Geschäft. Ja, ich gucke mal, ob es noch mal ein verrückt. Update gibt. Aber die TSG hat gerade getwittert. Danke und viel Erfolg. David Raum, es ist also offiziell. Er verlässt die TSG aus Hoffenheim und wechselt zu RB Leipzig. Also das können wir jetzt schon mal offiziell verkünden. Ich habe gerade nach den Rahmenbedingungen gesucht. Die habe ich aber noch nicht gefunden. Reiche ich aber eventuell noch nach. Jetzt aber einmal zu gestern. Auch dann ja jetzt dem neuen Verein von David Raum. Supercup. Also zurück zum Spiel 5:3. Die Bayern gegen Leipzig. Beim Stand von 1:0 der Bayern sah es erstmal ganz gut aus für Leipzig. In der 18. Minute nämlich der Ausgleichstreffer von Christopher Nkunku für Leipzig. Das Tor wurde aber aberkannt aufgrund einer Abseitsstellung. Wir schauen es uns noch einmal an. Grund ist eben Abseits. Gnabry hatte auch noch mal seinen Fuß im Spiel, aber neue Saison, neue Regeln und die betreffen eben unter anderem jetzt das Abseits. Bisher war es ja so, spielt ein Verteidiger bewusst und vorsätzlich den Ball, wird die Abseitsstellung aufgehoben. Neu ist jetzt eben, dass das in einer kontrollierten Art und Weise passieren muss. Das war eben beim Spiel von Simakon hier nicht der Fall. Entsprechend wurde also das Abseits nicht aufgehoben und das Tor in der Folge aberkannt. So viel jetzt von mir und jetzt gebe ich das Ganze zu Sascha Stegemann und hoffe, dass er jetzt sagt, korrekt.
Ich glaube schon. War alles richtig, oder?
Die Erläuterungen waren perfekt. Ich kann fast nichts ergänzen.
Aber ein bisschen vielleicht schon nochmal auch anhand der Szene erklären, worauf achten die Schiedsrichter dann jetzt vermehrt? Bei solchen Abseitssituationen. Früher war es ja so, kommt der Ball vom Gegner, ist kein Abseits. Das ist jetzt nicht mehr immer richtig.
Also es hat grundsätzlich keine Revolution der Abseitsregel gegeben, nee. Sondern im Prinzip nur eine Klarstellung, wann der Ball vom Gegner kommt und wann mit der Konsequenz, dass das Abseits eben aufgehoben ist. Der Ball kommt vom Gegner laut Regelwerk, wenn er absichtlich gespielt wird. Und da ist immer die ganz große Frage, was bedeutet denn Absicht? Das ist wie beim Handspiel, beim Abseits eben auch. Die Frage, was bedeutet Absicht oder nicht? Klar ist, ein Rückpass in den Lauf des Gegners kontrolliert, dass man dann eben klar von Absicht sprechen kann. Und wenn ich den Ball aus 20 Zentimetern mit 30 km/h gegen das Bein geschossen bekomme und der Ball springt weg, dass es dann keine Absicht ist.
Die Grenzfälle, das heißt, dieser Rückpass jetzt von Gnabry, der auch noch am Ball ist, war aber nicht sozusagen ein absichtlicher Rückpass, sondern so ein Pressschlag mit dem Gegenspieler und dann
völlig richtig, genau. Also die Grenzfälle
Abseits,
beginnen immer dann, wenn Mischelemente da sind. Das heißt, wenn der Gegner oder wenn der Verteidiger grundsätzlich eine bewusste Bewegung zum Ball macht oder zum Gegner, aber man dann eben nicht von einem kontrollierten Spielen sprechen kann. So, während es früher dann so war, dass wir gesagt haben, das Risiko trägt der Verteidiger, wenn er eine bewusste Aktion zum Ball macht und seine Aktion misslingt, dass dann eben die Abseitsstellung nicht strafbar ist. Und dann hat es die Szene gegeben im Nations League-Finale zwischen Spanien und Frankreich, wo Frankreich das 2:1 erzielt hat und dementsprechend die Nations League gewonnen hat und der Aufschrei relativ groß war und man dann überlegt hat, Mensch, das kann eigentlich nicht im Sinne des Erfinders sein und im Sinne des Fußballs und ist deswegen einen Schritt zurückgegangen und hat die Absicht nunmehr enger gefasst. Bedeutet Absicht im Sinne des neuen Kontextes bedeutet ein kontrolliertes Spielen. Und kontrolliert heißt, ich muss in Kontrolle sein über den Ball und ich muss aber auch in Kontrolle sein über meinen eigenen Körper. Das heißt also, reflexartige Dinge, Torverhinderungsaktionen sind nicht kontrolliertes Spielen und demnach keine Absicht. Und deswegen war die Situation gestern so, dass Gnabry zwar grundsätzlich eine bewusste Aktion zum Ball macht, aber eben keine kontrollierte Aktion, weil vorher der Leipziger am Ball ist und er eigentlich angeschossen wird und der Ball quasi von Gnabry abprallt.
Aber das wird aber auf Diskussionen wieder geben. Ich meine, wenn ich die Szene gerade sehe, ich finde, ob er noch gestört worden ist dabei oder nicht, der Ball hat keine Richtungsänderung genommen, der geht eigentlich kontrolliert in meinen Augen zurück. Wenn die sagen, das war jetzt wieder nicht mehr kontrolliert.
Also du hättest das Tor gegeben?
Also ich fand es jetzt nicht so dramatisch, dass man sagt, dadurch ist jetzt der Rückpass irgendwie anders gelaufen, als er geplant war. Der hält den Fuß einmal hin, aber der geht ja nicht nach links oder rechts weg, der Ball, sondern... Also aber wird das nicht die nächsten Diskussionen wieder auslösen? Was war jetzt Absicht und was nicht?
Aber Sie werden doch nicht denken, dass der Gnabry den Ball zu Nkunku zurückspielen wollte. Ich glaube, er wollte ihn eher quer rüberpassen und ist durch die Körperverdrehung ist er dann zurückgegangen.
Das wollte ich auch gerade fragen. Also er wollte ihn vielleicht spielen, aber er wollte ihn auf keinen Fall dahin spielen. Und das heißt also, wenn ich einen Pass spielen will, aber der rutscht mir so über den Spann und deswegen geht er hinten rein, dann bedeutet das was? Dann habe ich ja, ich habe auch Körperkontrolle, aber bin eben leider, Stefan, das ist nie passiert, mir zu oft, technisch nicht gut genug und deswegen springt er dann zum Beispiel in Kunku vor die Füße.
Ja. Gibt es dafür auch den VAR?
Wir haben auch noch zwei Szenen aus der vergangenen Saison dabei, um das nochmal ein bisschen klar zu machen. Das eine ist, glaube ich, Bochum-Paderborn.
Bochum-Bayern, aber um eins vielleicht noch mal ganz klar zu sagen, es klingt jetzt abstrakt beschrieben, deutlich komplizierter und schwieriger, als es in der Praxis ist. Und ich glaube, dass wir mit dieser veränderten Auslegung zu gerechteren Ergebnissen kommen werden, die auch im Sinne des Spiels sind.
Also, aber jetzt ganz kurz, ihr dürft gleich, aber wir müssen auch an unsere Zuschauerinnen und Zuschauer denken. Bei diesem Tor, da ging es darum... Wir sehen es also, gleich in der Zeitlupe. Stefan, mach dir keine Sorgen. Wir haben noch zwei Stunden Sendung.
Ich habe das kommentiert. Das
ich war ja schon. Da, also, ja. Aber da ging es darum, dass das eine Berührung war und dadurch der Ball vom Gegner kommt, richtig?
Richtig. Die Problematik in diesem Spiel bestand darin, dass der Schiedsrichter und der Videoassistent nicht belegen und eindeutig klarstellen konnten, ob der Paderborner Spieler den Ball berührt hat oder nicht. Nach alter Auslegung war es so, hätte der Paderborner Spieler den Ball berührt, wäre es eine nach damaligem Kontext kontrollierte Bewegung gewesen. Mit der Konsequenz, dass er das Risiko seiner verunglückten, bewussten Aktion trägt, was wiederum in der Konsequenz zur Folge hat, dass es sich um ein sogenanntes Bad Play handelt und das Tor zählt. Das heißt, die Abseitsstellung von Haaland quasi nicht bestraft wird. Nach neuer Auslegung
würde man sagen,
Haaland zieht aus seiner Abseitssituation einen Vorteil, weil das hier kann man nicht als bewusstes und kontrolliertes Spielen definieren, sondern die Intention des Paderborner Spielers geht eher dahin, den Ball zu blocken bzw. das Durchstecken des Passes zu verhindern. Das ist also kein kontrolliertes Spielen im Sinne der neuen Auslegung.
Ich habe es verstanden, jetzt dürft ihr alle.
Ich weiß, damals wurde sogar argumentiert, man könnte hören, dass der Paderborner Spieler, das war...
So war es nämlich.
Da gab es einen Soundfile, wo man angeblich hören konnte, dass er das Schienbein irgendwie berührt. Der Ball hat die Richtung überhaupt nicht geändert, aber man würde so ein Pfeifen oder irgendwas hören.
Also ist jetzt also, Zufall, aber ich habe das Spiel schon damals im ARD-Radio kommentiert. Ja. Und die Fragezeichen waren riesig.
Der redet da durch, der hört gar nichts. Hört
nur seine und die Stimme. Argumentation, deshalb war ja auch Steffen Baumgart nachher so auf der Palme. Der hat ja da den berühmten Satz gesagt, Herr Heinau, Sie mögen ihn mir verzeihen. Ich bin keine Aktiengesellschaft. Dieses Tor kostet uns als Paderborn Millionen. Die braucht der BVB nicht, aber wir wohl. Und die Argumentation des Schiris war tatsächlich, er hätte... den, um mit Musiala zu sprechen, amazing Sound gehört, vernommen vom Schienbeinschoner und deshalb gepfiffen. Also der VAR hat nichts gesehen. Genau. Auch die Lupe konnte nicht beweisen, dass es eine Berührung gab.
sondern der Soundeffekt.
Aber damit ist es doch richtig, dass man das angepasst hat, dass man sagt, okay, genau, wir wollen das nicht mehr haben, sondern wir können ja entscheiden, dass der Abwehrspieler da jetzt nicht bewusst den Ball gespielt hat, sondern der hat versucht, den abzuwehren, hat ihn vielleicht leicht gestreift, vielleicht auch nicht. Selbst das können wir ja jetzt auch ein Jahr oder anderthalb Jahre später nicht nachweisen.
Korrekt, und so ähnlich war es im Nations League-Finale eben auch, dass man sagt, so eine Auslegung, wie sie hier zur damaligen Zeit vorgenommen wurde und auch korrekt war, kann ja nicht im Sinne des Spiels sein. So, und deswegen hat man im Prinzip jetzt das Ding zurückgedreht und gesagt, für ein absichtliches Spielen mit der Konsequenz, dass der Ball vom Gegner kommt, braucht es wirklich ein kontrolliertes Element. Ein kontrolliertes Element bedeutet, ich habe Kontrolle über den Ball, ist in dem Fall nicht gegeben, und Kontrolle auch über den Körper. Das heißt, wenn man sich das vielleicht plastischer vorstellt, wirklich der klassische Rückpass. Ja, das ist im Prinzip der Prototyp und das anschaulichste Beispiel dafür, wann der Ball vom Gegner kommt und wie die Auslegung.
Wir werden in Zukunft häufiger hier in der Sendung über solche Fälle reden, weil wir haben eine neue Rubrik, auch mit unserem gemeinsamen Partner, das Örtliche, ab dem 14. August. Heißt, frag doch mal den Schiedsrichter, da kommen Schiedsrichter häufiger hierher. Ja, ich finde es gut, dass wir nicht immer nur über die Schiedsrichter reden, sondern mit ihnen reden, dass die auch mit uns reden und damit eben mit den vielen Fans zu Hause. Das ist ja das Thema. Man muss ja das eben transparent machen und plastisch machen und auch verstehbar.
Aber die haben sowieso den schwierigsten Job im Profifußball.
Nach Radiokommentar.
Nee, nicht annähernd.
Ja? 3 Euro, oder? Schwierigster Job im Profifußball. Komm, damit wir mal einen Anfang machen in der Saison.
Also, ich finde, der wichtigste Satz ist aber von Schiri Stegemann gesagt worden. Es muss im Sinne des Spiels sein. Ja. Und auch wenn wir jetzt eine neue Grauzone erschaffen, weil jetzt haben wir einen neuen Interpretationsspielraum. Vorher war es schwarz oder weiß. Jetzt liegt viel dazwischen. Ist immer noch entscheidend im Sinne des Spiels. Und jeder Amateurkicker kann nachvollziehen, dass das nicht zur Aufhebung des Abseits hätte führen dürfen.
Ich habe vor allen Dingen Schiss, dass das Spiel jetzt noch mehr auseinandergerissen wird, wenn da der VAR auch noch einschreitet. Bei Abseits, bei Tor, ja oder nein, jetzt Rückpass, bewusst oder nicht. Und dann, wenn wieder so lange gezögert wird...
Nein, das soll schon der Schiedsrichter auf dem Feld entscheiden.
Das soll er direkt,
ja. Natürlich, der VAR ist die Kontrollinstanz und der wird nur dann einmischen, in Anführungsstrichen, wenn Tore fallen oder es zu Strafstößen kommt. Aber nicht bei jeder Abseitssituation. Ja. So, und nochmal, um das auch nochmal klar zu sagen, dass die Grauzonenfälle werden deutlich geringer werden. Ja, und die Diskussionen, glaube ich, werden deutlich weniger werden, als es in der Vergangenheit der Fall war. Weil... dass es sich wirklich um ein absichtliches Zuspiel handelt, in einer kontrollierten Art und Weise, ist der absolute Ausnahmefall. Und wir werden in der Praxis zukünftig häufiger eine Abseitsfahne sehen, als es in der Vergangenheit der Fall war.
Aber trotzdem, die Diskussionen weniger werden, dann macht ihr die Rechnung eigentlich ohne uns hier. Ohne uns hier.
Dann wäre eure Rubrik ja auch Quatsch. Aber die wird natürlich weiterhin mit Leben gefüllt werden. Ich glaube tatsächlich, dass wir uns ja von dem Gedanken so langsam verabschieden müssen, dass es irgendwann eine Regeländerung geben wird,
wo 100%
die hundertprozentige Gerechtigkeit hat, die total einfach für alle verständlich ist. Aber ich finde genau den Schritt jetzt, bei diesem speziellen Fall, gibt es auch ganz viele andere Bereiche, total gut, weil man es mehr versteht. Also wir, die diesen Job haben und die Zuschauer zu Hause, sie kapieren, dass das eine sinnvolle Änderung ist, weil das, was wir da jetzt bei diesem Spiel, bei dem Haaland dann am Ende profitierte, gesehen haben, das war einfach nicht fair. Und das sieht jeder Zuschauer und dann stürzt ein und dann hat man auch keine Lust, sich mit dieser Regel so richtig zu beschäftigen als Zuschauer. Mhm. Und da ist das total sinnvoll, finde ich.
Jetzt haben wir noch einen Fall aus der zweiten Liga, den hat Jana für uns.
Genau, strittig war er durchaus. Jetzt geht es nicht um eine Abseitssituation, sondern um ein vermeintliches Handspiel. Vergangene Woche beim Spiel Hannover 96 gegen den FC St. Pauli. Wir achten hier auf Pauli-Spieler Zwigala. Ihm wird also das Handspiel vorgeworfen. Schiedsrichter Felix Zweier entscheidet auf Elfmeter. Fragwürdig, weil, wenn wir die Szene noch mal sehen, mehr Arme anlegen als Zwigala geht eigentlich in dem Fall nicht. Deswegen kann man hier durchaus ein Fragezeichen hintersetzen. Wir haben da mal eine Lupe draufgelegt. Und warum betone ich das so? Weil sich der Schiedsrichter Felix Zweier nach dem Spiel wie folgt geäußert hat.
Tatsächlich verlasse ich mich dann auf eine Wahrnehmung. Ich fühlte mich auch nicht so alleingelassen, weil die Kollegen im Keller prüfen dann die Perspektiven. Und hier ist jetzt sogar technisch noch mal eine Lupe raufgelegt worden, die wir dort nicht zur Verfügung haben. Und das Bild hat ihn dann am Ende auch nicht überzeugt. Insofern kann man sagen, anhand des Bildes, was wir jetzt gesehen haben, finde ich meine Feldentscheidung nicht hundertprozentig bestätigt. Ich finde die Bilder aber auch nicht hundertprozentig in die andere Richtung.
Die Lupe gibt's also nicht im Kölner Keller. Ich weiß nicht, Sascha, um Licht, um Farb-TV müssen wir uns aber keine Sorgen machen, oder?
Alles wunderbar. Ja.
Dann bräuchtet ihr noch mehr technische Hilfsmittel, also um zum Beispiel das Bild so wie in dem Fall aufzublasen, Details rauszuziehen.
Das ist natürlich immer die Frage, wo will man hin und was ist die Grundidee des Videoassistenten? Weil wir haben ihn damals im Prinzip eingeführt, um klare und offensichtliche Fehler rauszufiltern. Ja, also Andreasen-Handspiel, Maradona-Handspiel damals im WM-Finale 86. Das sind ja so diese klassischen Dinge. Oder die Werner-Schwalbe damals beim Spiel RB Leipzig gegen Schalke 04, wo der Aufschrei nachher riesengroß war. So, und das war im Prinzip die Entstehungsgeschichte des Videoassistenten, dass man gesagt hat, klare und offensichtliche Fehler. So, und so sind wir damals auch an den Start gegangen und haben die Eingriffsschwelle, das heißt, wann schaltet sich der Videoassistent von Köln aus ein und empfiehlt dem Schiedsrichter auf dem Spielfeld ein On-Field-Review, das heißt, sich die Szene am Spielfeldrand nochmal anzusehen. Und wie gesagt, da haben wir gesagt, die Eingriffsschwelle ist sehr, sehr hoch und es müssen im Prinzip alle unisono sagen, die Entscheidung muss eine andere sein. So, das war die Entstehungsgeschichte des VARs. So, dann ist natürlich jetzt immer die Frage, wo will man in Zukunft hin? Will man an der grundsätzlichen Leitidee des Videoassistenten festhalten? Oder sagt man, Mensch, das Projekt ist jetzt 5, 6 Jahre alt, die Diskussionen nehmen zu. Wir gehen einen Schritt zurück, senken die Eingriffsschwelle ab und gehen mehr zur Grundidee, Mensch, Schiedsrichter, schau dir das doch nochmal an im Sinne einer Second Chance. Das heißt also, das, was du entschieden hast, schaust dir nochmal an, deckt sich Wahrnehmung mit dem, was du auf dem Spielfeld gesehen hast oder nicht, hat natürlich in der Konsequenz auch mehr Unterbrechungen zur Folge.
Die Pausen sind ja sowieso schon unangenehm.
Pausen sind lang und deswegen ist immer die Frage, wo will man hin? In Deutschland sind wir aktuell noch auf dem Stand, dass wir sagen, Mensch, klare und offensichtliche Fehler. Aber das ist eine Philosophiefrage.
Bin mal gespannt, wie lange das dauert, bis diese Pausen noch mit Werbung gefüllt werden. Kann der Fußball auch noch durchverdienen.
Ja, aber welche Philosophie? Ich meine, zum Glück haben wir einen Schiri hier.
Ja,
und einen der Besten, auch wenn die Statistik nicht für die Bayern jetzt
positiv ist. Wir geben ihm dann noch eine Chance.
Welche Philosophie würde denn Sascha Stegemann vertreten?
Ich persönlich finde es immer gut, wenn die Eingriffe auf das Notwendigste beschränkt werden.
Mhm.
So, und trotzdem kann es in besonderen Spielen zu besonderen Zeitpunkten Sinn machen, beide Elemente miteinander zu vermischen. Das heißt also, wenn ich jetzt ein ganz besonderes Spiel habe mit einer sehr, sehr strittigen Situation, dann kann es auch Sinn machen, proaktiv rauszugehen und sich das Ding am Bildschirm einfach nochmal anzugucken, weil man dann auch eine besondere Verantwortung trägt, der man dann gerecht wird.
Ich finde, der krasseste Moment im Weltfußball, an den ich mich erinnere, ist das Finale Frankreich-Kroatien in Russland. Also WM-Finale, größer geht nicht. Und Kroatien dominiert gegen die beste Mannschaft der Welt die erste halbe Stunde. Und dann kriegen die den Elfer mit Rebic da im Fünfer nach der Ecke. Und das Spiel kippt zu den Favoriten und Frankreich wird Weltmeister. Das heißt, unter dem Strich, Philosophiefrage, ist es richtig, ist es falsch? Verändern wir das Spiel per se? Können wir überhaupt eine Art von Objektivität in den VAR reinbringen? Oder ist der Interpretationsspielraum so groß?
Stefan, du lieferst uns so viel Material für unsere Rubrik. Das ist kannst du mir in der Pause, die wir jetzt haben, noch ein paar Fragen aufschreiben?
Schick dir eine WhatsApp. Ja, ich muss ihn wieder einladen.
Ja, genau.
Das war der Fußball früher da einfach. Der Schiedsrichter hat gepfiffen, war Entscheidung und fertig, das Spiel ging weiter. Dann hat man sich darüber geärgert, jetzt wird trotzdem genauso viel diskutiert.
So ist es und diese Pausen, das ist ein Problem. Eine kurze Sache noch, wirklich kurz. Es wird jetzt bei der WM so eine halbautomatische Abseitsentscheidung geben. Wird das die Wartezeit verkürzen, bis eine Entscheidung feststeht, war das Tor regulär oder nicht, wenn es jetzt
ich glaube ja. Insbesondere in diesen ganz, ganz knappen Situationen. Voraussetzung ist natürlich, dass die Technik einwandfrei funktioniert und das muss vom Videoassistenten natürlich auch immer nochmal gegengecheckt werden. Aber ich glaube, dass mit diesem automatisierten System die Wartezeiten für den Zuschauer etwas gekürzt werden.
Das wäre doch dann eine gute Nachricht. Also, wir machen eine kurze Unterbrechung, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer. Sind gleich wieder hier im Stahlwerk Doppelpass mit vielen, vielen Themen. Natürlich gucken wir auf die DFB-Damen. Wir schauen uns den BVB genau an. Wir gucken auch, was der FC Bayern diese Saison so leisten kann. Viel zu besprechen hier bei uns. Wir freuen uns sehr, dass wir hier in der Runde gleich weiter diskutieren und dass Sie weiterhin am Start bleiben. Bei Deutschland. Stahlwerk Doppelpass aus München. Bis gleich. Am Stahlwerk Doppelpass. Kommen Sie doch rein zu uns in die Runde. Herbert Hainer, der Präsident des FC Bayern München, ist bei uns. Wie war der Sommer eigentlich? Haben Sie sich schön erholt?
Der Sommer war geschäftig, wie Sie ja gesehen haben. Wir haben viel getan und das gehört natürlich auch dazu. Wir haben ja dieses Mal ganz bewusst viel früher angefangen und haben uns hingesetzt und einen detaillierten und strukturierten Plan für den Transfermarkt gemacht. Und wir wollten dieses Mal vor der Welle sein. Wir haben ja in der Vergangenheit schon mal das eine oder andere Jahr gehabt, wo wir dann zum Schluss noch etliche Transfers gemacht haben. Und da haben wir festgestellt, dass das nicht immer die beste Lösung war. Und ich muss sagen, ich bin unheimlich zufrieden, wie es diesmal gelaufen ist. Wir sind mehr oder weniger durch. Wir haben Spitzenleute bekommen mit Sadio Mané, einen absoluten Weltfußballer, mit De Ligt jetzt eine Führungspersönlichkeit für die Abwehr. Also insofern war es geschäftig, aber auch sehr erfolgreich, finde ich.
Wir werden gleich darüber sprechen, wo das dann plötzlich herkam, das viele Geld, was der FC Bayern da locker gemacht hat. Das hörte sich am Ende der vergangenen Saison noch ganz anders an. Da hatte man das Gefühl, das ist eine arme Kirchenmaus, der FC Bayern München, und da geht gar nichts. Und jetzt waren dann doch ganz ordentliche Summen im Spiel. Darüber sprechen wir gleich, aber schauen zunächst drauf, was der FC Bayern alles gemacht hat. Herbert Hainer hat einiges angesprochen. Der Transfersommer war sehr erfolgreich. So schaut's aus.
Julian Nagelsmann dürfte ziemlich glücklich sein. Im zweiten Jahr als Bayern-Trainer hat ihm sein Arbeitgeber endlich mal ein paar Fußballer gekauft und ein paar Bankdrücker verkauft. Und dabei war man doch angeblich gar nicht so richtig flüssig.
Also zunächst muss man ja mal sagen, wir haben jetzt 2 Jahre Corona-Pandemie hinter uns und da fehlen uns zwischen 150 und 200 Millionen an Einnahmen.
Oh, wir wollten schon sammeln gehen, aber dann hat man doch noch ein paar fette Kröten in der Kasse gefunden. So schaut's aus. Es war höchste Zeit für eine personelle Blutauffrischung. 2 Jahre lang, seit dem Champions-League-Sieg, haben die Münchner einen schleichenden Qualitätsverlust des Kaders hingenommen. Top-Spieler gingen, Ersatzspieler kamen. Kein Problem in der Bundesliga, aber international verabschiedete sich der 6-fache Champions-League-Gewinner jedes Jahr ein bisschen mehr von der europäischen Spitze. So schaut's aus. In diesem Jahr scheiterten die Bayern dann am 7. der spanischen Liga. Und die Versuche, die Saison schön zu reden, wurden immer mühsamer.
Also ich würde die Saison als insgesamt gut bezeichnen.
Gut, also eine 2 gibt's nur für mindestens 2 Titel. Diese gute Benotung wollte der Sportvorstand deshalb auch nicht unterschreiben.
Ja, ich würde schon... Was denn? 3 geben vielleicht, weil ich bin sehr Champions League orientiert und deswegen, dadurch, dass wir auch aus dem Pokal ausgeschieden sind, bin ich nicht zufrieden mit der Saison.
So schaut's aus. 10 Meisterschaften in Folge, das soll bitteschön so weitergehen, wenn's nach den Bayern geht. Leipzig und Leverkusen sind aber auch stark. Und weil Borussia Dortmund jetzt gut bis sehr gut eingekauft hat, spürte man in München möglicherweise auch national ein bisschen Druck. Es wäre für diese Herren ein echter Stimmungskiller, wenn Niklas Süle nach 5 Meisterschaften in München ausgerechnet mit Dortmund den 6. Titel holt. So schaut's aus. Robert Lewandowski ist bekanntlich weg. Und es wusste auch jeder, dass das so kommt. Also fast jeder.
Er hat bei uns Vertrag bis zum 30.06.2023 und solange wird er spielen bei uns.
Er spielt jetzt in Barcelona, hat dafür aber noch knapp 50 Millionen Transfererlös eingespielt. Nicht schlecht für einen knapp 34-Jährigen. 41 Tore in der Bundesliga sind wunderbar, aber richtig große Spieler entscheiden auch große Spiele. Zum Beispiel Gerd Müller und dieser junge Herr da. Lewandowski würde das wahrscheinlich für Bullshit halten. Den gleichen Bullshit, den seiner Meinung nach die Bayern-Bosse über ihn erzählt haben. So schaut's aus. Fassen wir mal zusammen. Bayern München hat jetzt auf dem Papier einen Kader beieinander, der national und international sehr konkurrenzfähig ist. Bravo Brazzo! Warum hat er so eigentlich in den letzten 2 Jahren nicht eingekauft? Egal! Nach der letzten Saison ist den Bayern-Bossen, Achtung Wortspiel, einfach De Ligt aufgegangen. Und jetzt ist das Festgeldkonto zwar etwas leichter, doch im Kader stehen dafür echte Schwergewichte. So schaut's aus.
Woher kam der Sinneswandel, jetzt doch noch mal richtig anzugreifen auf dem Transfer?
Das ist ja kein Sinneswandel, der FC.
Aber es klang anders als, ich glaube, Sie saßen da oder da, weiß ich gar nicht, aber als Sie gesagt haben, wir haben ja das Geld gar nicht, wir haben so und so viel Verluste aus der Corona-Zeit zu verkraften.
Das habe ich so nicht gesagt. Ich habe gesagt, dass wir 150 bis 200 Millionen weniger Einnahmen haben und dass wir deswegen kreativer sein müssen. Aber das heißt ja nicht, dass wir nichts am Markt machen. Der FC Bayern hat immer den Anspruch, die höchsten Ziele zu erreichen und wir wollen die Champions League gewinnen. Und wenn wir das Gefühl haben, wir brauchen dazu Blutauffrischung, dann werden wir die auch holen. Das haben wir auch gemacht.
Wenn Villarreal nicht gewesen wäre, hätten Sie dann auch so entschieden?
Das glaube ich nicht, dass Villarreal der entscheidende Punkt war, denn wir richten uns weder nach Dortmund noch nach irgendeinem einzelnen Spiel, sondern wir haben uns, wie ich ja schon gesagt habe, früh genug im Frühjahr zusammengesetzt, Hassan, Oliver Kahn, meine Wenigkeit, um zu sagen, so, was glauben wir denn, was wir in der Zukunft an Verstärkungen brauchen, was ist am Markt vorhanden, wie können wir das finanzieren? Dann haben wir einen Plan gemacht und so haben wir den auch abgearbeitet.
Hast du, Stefan, diesen ganzen Basta-Bekundungen von Oliver Kahn, von Herbert Hainer, von Brazzo eigentlich geglaubt, als sie damals immer gesagt haben, Lewandowski hat Vertrag bis Mitte 23 und er spielt bis Mitte 23
bei uns? Ja, also nicht wirklich.
Nicht wirklich?
Nein, nein. Weil so ist es im Geschäft, das gehört zum Pokern dazu. Und ich glaube, ganz entscheidend oder mitentscheidend war einfach auch dann das Verhalten von Lewandowski. Nicht nur in den letzten Spielen, wo man ja durch seine Körpersprache ja gemerkt und gespürt hat, dass er eigentlich woanders hin möchte. Dann hat er das ja in Interviews auch kundgegeben, sein Berater ja auch. Und von daher hing es dann im Endeffekt nur noch an der Ablösesumme. Und wenn du für einen fast 34-Jährigen 40 Millionen plus, also fast 50 Millionen bekommst, dann kann ich diesen Verkauf absolut nachvollziehen.
Und man muss vielleicht auch noch dazu sagen, Stefan, wir haben ja von der ersten Diskussion mit Robert Lewandowski, dass er weg will, bis zu dem Zeitpunkt, wo er dann gegangen ist, haben wir auch die Chance gehabt, Alternativen zu finden. Wir haben dann Sadio Mané verpflichtet in der Zwischenzeit, aber es war natürlich nicht zu dem Zeitpunkt im Mai, als Robert Lewandowski geäußert hat, dass er weggehen wollte. Und wenn man dann mal Alternativen hat, dann kann man auch über eine alternative Situation des Weggangs nachdenken.
Genau. So, und dieselbe Situation hat es ja mit Süle auch gehabt. Erst hast du Alaba verloren, dann hat Süle gesagt, ich möchte den Verein verlassen. Dann muss ja Bayern München handeln. Wir können ja nicht sagen, wir spielen genau mit der Defensive weiter, sondern sie sind dann auf der Licht zugegangen, der hat Bereitschaft bekundet und dann kam der Transfer zustande. Auch dieser Transfer ist für mich total nachvollziehbar. Und ich glaube, das ist auch mitentscheidend, dass du Spieler abgegeben hast für mehr Geld, als dass du sie eingekauft hast, die eben bei Bayern München nicht die Rolle gespielt haben. Ich glaube, das wird viel so unter den Teppich gekehrt, aber das ist eigentlich die große Kunst gewesen von Hasan Salihamidžić und den Verantwortlichen, das eben zu schaffen.
Und das gehört für mich auch unter dem Aspekt Kreativität dazu, dass wir eben auch Geld auf der anderen Seite besorgt haben, nicht nur ausgegeben, sondern wir haben auch Geld besorgt. Wir haben ja Lewandowski verkauft, Omar Richards, Chris Richards, Mark Rocker und wie du richtig sagst, für mehr Geld für das, was sie gekauft haben.
Wir können mal auf die Transferausgaben gucken, europaweit, da ist der FC Bayern relativ weit oben. Das sind nur die Ausgaben. Da muss man natürlich noch abziehen, 70 Millionen, 75 Millionen, die reingekommen sind. Also 60 Millionen ungefähr netto hat man ausgegeben. Der FC Barcelona steht ganz oben. Über den hat ja Julian Nagelsmann gesagt, die haben kein Geld, kaufen aber jeden Spieler. Da gab es dann gleich den Konter aus Barcelona. War das klug?
Ja, Julian Nagelsmann ist ein sehr kommunikativer Typ, das weiß man.
Also gar nicht klug.
Ich würde sagen, wir konzentrieren uns auf den FC Bayern München. Der FC Barcelona soll machen, was sie für richtig finden. Und wenn sie jetzt ihre Medienrechte verkaufen, dann sehe ich das gelassen, weil dann haben sie auch das Geld, den Lewandowski zu bezahlen. Und insofern.
Aber Flo, in der Statistik ist aus meiner Sicht ein gravierender Fehler drin. Die Folgekosten des Haaland-Transfers von Man City sind da nicht drin. Der verdient.
Ja, das sind Transferausgaben.
Transfer.
Die Gehälter können wir nicht noch da reinrechnen.
Ja, aber das ist ein entscheidender Punkt. Deshalb hat Bayern ja im Gegensatz zur Behauptung von Lewandowski, so wie ich die Geschichte lese, verfolge, eben nicht ernsthaft über Erling Haaland nachdenken können. Weil Bayern kann nicht wie Man City mit den Scheichs im Rücken so einem Spieler 35 Millionen geben und gegenüber Manu Neuer, Thomas Müller und den anderen, Kimmich, Goretzka etc. argumentieren, der verdient locker 60-70% nochmal on top. Und das war ja auch der Knackpunkt für mich, der wichtigste Verlust von Bayern. Alaba. David Alaba will auf einmal in eine Gehaltskategorie, wo Bayern zu Recht sagt, nee, bis hierhin und nicht weiter. Und von all denen, die weg sind, Süle, wir haben eben noch nicht Boateng genannt, ist auch ein Urgestein, nicht mehr da. Also die drei in der Kette von Bayern fehlen. Dafür musste man neu mit De Ligt arbeiten.
Da muss man natürlich aber auch erstmal sehen, ob De Ligt dann auf Sicht so ein Spieler wird, wie der David Alaba das für den FC Bayern war. Da gibt es ja durchaus auch Stimmen aus dem FC Bayern, die sagen, ja, mit Alaba könnte sie vielleicht, da könnte auch vielleicht
ein Fehler gewesen sein. Ja, aber Herr König, wir dürfen jetzt nicht den Fehler machen, den David Alaba mit 29, 10 Jahre Bundesliga-Erfahrung, 10 Jahre Bayern München, dann mit dem Matthias De Ligt vergleichen, der 22
Anfang 20 ist, ja klar.
Der war der erste Kapitän mit 18 von Ajax, der jüngste Debütant in der holländischen Nationalmannschaft, ist dann zu Juve gegangen. Also mehr an Voraussetzungen kann man nicht haben, um ein großer Fußballer zu werden. Und ich würde einfach darum bitten, dass man ihm auch die Zeit gibt, dass er reifen kann, wie ein David Alaba das gewesen ist.
Aber ja, gut, also die Zeit hat man natürlich dann bei Bayern München nicht so extrem wie bei anderen Vereinen zu reifen. Das ist auch klar, bei Bayern München musst du sofort funktionieren. Aber darauf sollte man schon ein Stück weit Rücksicht nehmen. Aber bei De Ligt ist es ja auch so, er kommt, also hat bei Ajax gespielt, weit über 100 Spiele, bei Juve weit über 100 Spiele. Also du kriegst einen Mann, der in jungen Jahren eine unfassbare Erfahrung hat. Mhm. Und das ist für mich in meinen Augen, auch wenn die Meinungen auseinandergehen, ein absoluter Top-Einkauf. Und das wird er auch beweisen. Also da lege ich mich heute fest. Ja,
ich glaube auch nicht, dass die Meinungen da auseinandergehen. Ich weiß nicht, wer De Ligt als schlechten Einkauf bezeichnet.
Ja, es wurde diskutiert von einigen anderen Experten, die gesagt haben, das kann ich nicht nachvollziehen und hat die Leistung bei Juventus nicht gebracht. Ich meine, wenn du Chiellini und Bonucci da vor dir hast, das ist jetzt auch nicht so einfach. Aber trotzdem sehr lehrreich. Aber ich glaube, das ist ein Transfer, der total Sinn macht und auch total nachvollziehbar ist, in meinen Augen.
Wie wird das eigentlich im Westen gesehen? Du bist ja viel beim BVB unterwegs. Wie wird das bewertet, was der FC Bayern da nochmal nachgelegt hat?
Ja, genauso, wie es alle machen und sagen, pass auf, wir haben in Dortmund wirklich sehr gut eingekauft, aber die Bayern haben nochmal eins on top gesetzt. Sie haben andere Möglichkeiten noch. Man sieht es ja auch an den Ausgaben, die da sind und Transfers. Die sind sich schon dessen bewusst, dass Bayern wieder einen draufgesetzt hat. Wobei man das in Dortmund natürlich nicht runterreden darf. Ich finde, für deren Verhältnisse haben die auch wirklich ganz, ganz stark eingekauft. Der Sebastian Kehl in seinem ersten Jahr zusammen mit Aki Watzkönthal hat einen wirklich tollen Job gemacht. Und wenn das jetzt nicht gerade mit Haller passieren würde, hätten die ihre Mannschaft zusammen, die sie sich erlauben konnten. Und besser, glaube ich, geht es eigentlich auch nicht.
Wir reden immer von Transfer, klar. Müssen wir auch, aber viel wichtiger sind ja die Verlängerungen, die ihr getätigt habt. Mit Kimmich, mit Goretzka, mit Manuel Neuer, mit Müller und so weiter und so fort. Das hat viel mehr Gewicht für die Zukunft in meinen Augen als der eine oder andere Transfer.
Ich hätte eine Frage. Herr Heiner, weil Sie die Analyse der Saison und des Kaders angesprochen haben, die logischerweise stattgefunden hat, diesmal noch ein bisschen früher, weil der Name Alaba gefallen ist, bei dem ja auch offensichtlich auch zu der Zeit zumindest öffentlich ein bisschen unterschätzt wurde, was er für ein starker Kommunikator auf dem Platz ist. War das dann ein konkreter Punkt, wo man nach der Analyse festgestellt hat, da müssen wir gerade defensiv nochmal aufstocken, also jemanden holen, der auch kommunikativ da hinten vorangeht?
Also ich glaube, dass wir mit Upamecano, mit Hernandez exzellente Abwehrspieler haben. Aber was uns ein bisschen gefehlt hat, ist diese Führungsperson. Und Sie haben es ja gerade angesprochen, der David Alaba war da klasse, wie er die Abwehr organisiert hat, auch lautstark. Der kannte natürlich auch über 10 Jahre jeden einzelnen Spieler, jedes System, wie wir spielen wollen. Und deswegen haben wir gesagt, wir brauchen hinten auch einer, der das organisieren kann, der die Führungsqualität hat. Und da sind wir absolut überzeugt, dass Matthias De Ligt die hat. Aber ich möchte noch mal darauf zurückkommen, was der Stefan gesagt hat. Das sollte man nicht unterschätzen. Wir haben jetzt den Kader gebaut, mit Sicherheit für die nächsten Jahre, nicht nur für die nächste Saison. Wir haben Goretzka, Kimmich, Coman, Gnabry, Musiala. Das sind alle Spieler, die 24, 25, 26 Jahre alt sind. Wir haben hinten Davis, Hernandez, Upamecano.
Einen 17-jährigen Tell noch dazu geholt. Ja.
Natürlich für die Zukunft. Und das ist, wenn man sich die Transferoffensive anguckt, natürlich ist das jetzt ein großer Batzen und ein Umbruch, aber das ist für die Zukunft. Wir haben jetzt wirklich für die Zukunft. Und dann musst du gucken, wie du in der Zukunft Ergänzungen stellst. Aber den Stamm haben wir beieinander behalten und ergänzt mit Spielern, die wir glauben, dass wir brauchen.
Konnte Hasan Salihamidžić jetzt endlich mal zeigen, was er wirklich kann?
Ich würde sagen, er hat gezeigt, was er kann mit den Transfers, die sie getätigt haben.
Das meine ich.
Überhaupt keine Frage.
Aber es gab ja auch Jahre, also ich kann mich erinnern, da hat Hansi Flick Verstärkungen gefordert.
Aber du baust ja nicht jedes Jahr einen Kader um. Ja? Er hat es ja gerade ganz klar und deutlich gesagt, wir haben jetzt einen Kader für die nächsten 3-4 Jahre, bevor wir überhaupt wieder in Verhandlungen reingehen. Da haben sie Ruhe geschaffen.
Aber worauf ich raus will, ist, Hasan Salihamidžić ist sehr kritisch gesehen worden. Über weite Strecken. Und jetzt habe ich das Gefühl, das erste Mal in dieser Transferperiode wird das wertgeschätzt, was er leisten kann.
Und das alles Entscheidende ist doch, dass das von den Spielern kommt, die verpflichtet wurden. Die haben sich doch so geäußert, haben gesagt, die Gespräche mit Hasan Salihamidžić waren total überzeugend. Ich bin begeistert, ich freue mich auf den FC Bayern. Das ist das größte und beste Zeugnis, was du kriegen kannst.
Lass ihn Alex mal. Also ich finde, wir dürfen auch bei Hasan Salihamidžić auf der Position mal zugestehen und dann auch anerkennt, wenn wir jetzt soweit sind, feststellen, dass auch der sich natürlich noch weiterentwickelt hat. Und das sehen wir jetzt an den Transfers. Natürlich darf auch jemand in der Position auch beim FC Bayern Lehren aus der Vergangenheit ziehen. Sie haben es angesprochen, da hat man vielleicht manchmal ein bisschen zu spät auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Das, was er jetzt gemacht hat mit diesem Sensationstransfer Sadio Mané, denn normalerweise ist das ja auch jemand, wo man davon ausgehen könnte, der sprengt das Gehaltsvolumen. Offensichtlich ist das genau sowas gewesen, wo man dann kreativ geworden ist, wo man überzeugen konnte. Und da verdient er natürlich höchsten Respekt. Ob er das früher nicht gezeigt hat, weiß ich gar nicht, ob es vielleicht schon drin hat.
Ja, finde ich aber auch nicht schlimm.
Ich finde, auch der darf sich
so wahrgenommen.
Der darf sich entwickeln. Natürlich hat er nicht alle Transfers in den letzten Jahren perfekt auf den Punkt gebracht. Ich glaube, da sind wir uns ja einig. Aber genauso wie sich Julian Nagelsmann weiterentwickeln wird, das ist auch eine wichtige Saison für ihn.
Aber
hat
auch. Ich glaube, eins ist auch fair zu sagen. Wenn wir, als wir im Jahr 2020 6 Titel gewonnen haben, dann war die Mannschaft unter Trainer toll. Aber über den Hasan hat keiner gesprochen. Der hat die Mannschaft damals auch schon zusammengestellt gehabt und der war jahrelang verantwortlich. Und insofern muss man ihm das auch zuschreiben. Es kann nicht so sein, dass wenn ein Transfer mal nicht klappt, dann ist der Sportvorstand schuld. Aber wenn wir als Mannschaft und als Verein Erfolge haben, dann wird er außen vor gelassen.
Aber ist doch auch klar, wenn er selber sagt, die Saison war maximal die 3, wo er sagt, da bin ich nicht mehr zufrieden, dass er damit in der Verantwortung steht und die Leute auch die Kritik an ihm
ablassen. Aber dem stellt er sich ja auch.
Genau, deswegen sage ich ja, er hat daraus gelernt und hat jetzt weitergemacht mit den nötigen finanziellen Mitteln, muss man auch sagen.
Wie sieht es denn mit seinem Vertrag aus?
Darf ich da noch einen Satz dazu sagen, zu den nötigen finanziellen Mitteln? Es wurde ja vor 6, 8, 12 Wochen schon geschrieben, der FC Bayern ist nicht mehr wettbewerbsfähig, die können nicht mehr mithalten mit den Großen und es kommt auch kein Spitzenfußballer, kein Weltfußballer mehr zu Bayern München. Ich denke, da haben wir klar und eindeutiges Gegenteil bewiesen.
Definitiv.
Wie sieht es denn aus mit dem Vertrag von Hasan Salihamidžić? Der läuft bis 23. Hm? Ist das nur eine Formsache, das zu verlängern?
Ja, wir haben ja gesagt, wir warten jetzt erstmal ab den Transfermarkt. Da hat er ja genügend zu tun, wie wir gesehen haben.
Sie haben es ja schon positiv bewertet.
Er war geschäftig und dann setzen wir uns zusammen. Aber ich würde mich freuen, wenn er weitermachen würde.
Also das kommt bald jetzt, ja?
Wir werden uns zu gegebener Zeit mit ihm hinsetzen und unterhalten.
Diese diplomatischen Floskeln, aber wir verkraften das.
Aber eigentlich ist es ja eine Antwort.
Ja. Sie werden sich zusammensetzen.
Ja, und dann wird es auch weitergeben mit
Und zwar den Eindruck habe ich auch nicht.
Es gibt ja überhaupt
so einen, um Stefan zu unterstützen und auch Alex.
Der Stefan braucht keine Unterstützung.
Ja, manchmal. Selber stark. Also Sadio Mané so geräuschlos, so elegant nach Deutschland zu holen, ist mega. Mhm. Der Transfer ist mega, auch von der internationalen Reputation. Sadio Mané ist wieder Afrikas Fußballer des Jahres und nicht Mo Salah, über den die ganze Welt redet und schwärmt. Das heißt, Brazzo hatte den Lerneffekt und ich glaube, das, was er am meisten noch lernen sollte, gilt aber vielleicht auch für Oli Kahn, ist die Kommunikation nach außen. Und deshalb war ja Julian Nagelsmann der Außenminister der Bayern, weil da ein gewisses Vakuum war in der Öffentlichkeit. Und dass er sich hier hinstellt und sagt, naja, die Saison war nur eine 3, finde ich absolut lobenswert. Ja. Weil zu allem, was man tut, gehört auch Selbstkritik. Und aus der Selbstkritik entsteht wieder die Perspektive, es besser zu machen und wieder anzupacken.
Aber womit wolltest du mich jetzt hier unterstützen? Verstehe ich jetzt nicht.
Für deine Lebensleistung.
Ich will dich einfach
an eins für deine Lebensleistung.
Wir machen einen kurzen Exklusivspot und sind dann gleich weiter beim Thema FC Bayern. Wollen natürlich auch noch mal ein bisschen über Lewandowski reden, was da hängen geblieben ist. Da fliegen ja schon noch so ein bisschen Giftpfeile hin und her. Ist das nötig? Dienstag kommt er, glaube ich, zur Verabschiedung noch mal zum FC Bayern. Wie harmonisch geht man da auseinander? Wie haben die Fans das aufgenommen? Wie nehmen die Fans das auf, wie Lewandowski sich im letzten halben Jahr präsentiert hat? Das wollen wir gleich besprechen nach diesem Exklusivspot von Neobet. Zurück. Das war kurz unser Exklusivspot von Neobet. Und wir, ich habe es gesagt, wollen noch ein bisschen über Robert Lewandowski reden. Wie war es eigentlich für dich, Sascha? War er als Spieler angenehm, ihn zu pfeifen oder ein schwieriger Kandidat?
Sagen wir mal so, man hat sich im Laufe der Jahre besser kennengelernt und am Ende des Tages ist man gut miteinander klargekommen.
Da möchte ich noch ein bisschen Fleisch an den Knochen kriegen. Was heißt das?
Nee, war gerade, als er dann frisch zum FC Bayern kam, schon jemand, der auch immer wieder versucht hat, den Schiedsrichter auszutesten, um zu schauen, wo die Grenzen sind, wie weit er gehen kann. Aber wie gesagt, im Laufe der Jahre hat sich die Chemie dann sehr, sehr gut entwickelt und ist ein absoluter Top-Profi mit einer ganz hervorragenden Einstellung. Und wie gesagt, ich finde es schade für die Liga an sich, dass er Deutschland verlässt.
Keine Frage, aber wir hatten natürlich auch die Diskussion hier schon. Was bleibt denn noch über in der Bundesliga, wenn Haaland, wenn Lewandowski gehen? Und wir haben jetzt nicht nur beim FC Bayern, Eintracht Frankfurt hat Götze geholt, Dortmund hat tolle Spieler geholt. Also es gibt weiter Superstars in der Bundesliga, das ist ein gutes Signal. Aber wir bleiben bei Lewandowski. Wie empfindest du, Alex, diese Nebengeräusche, die da so passiert sind in der Transferphase? Wenn der Berater Druck macht, wenn der Spieler sich äußert, wenn der Verein sich dann nochmal äußert, jetzt auch, wo der Transfer über die Bühne gegangen ist, ist immer noch nicht so richtig Ruhe.
Nee, ich finde es jetzt rein als Fußballfan irgendwie ein bisschen schade. Und ich habe mich jetzt gerade die Tage mit jemandem unterhalten, der da ganz gute Erfahrungswerte hatte und ihn gefragt, ob das denn wirklich so sein muss. Das war Michael Ballack. Der hat ja nun irgendwann auch mal den FC Bayern verlassen. Der hat die klare Meinung, wenn du ein solches Niveau hast, ist es auch erst einmal eine Auszeichnung, also da redet er über den Spieler, dass das nicht reibungslos geht, weil natürlich klar ist, dass der Verein versucht, dich zu halten. Ich bin mir trotzdem nicht sicher, ob Robert Lewandowski das nicht deutlich besser hätte machen können. Dann ist die große Frage, was hatte das tatsächlich für einen Einfluss auf diese Leistung in der Rückrunde, die der FC Bayern gezeigt hat? Da waren eben Dellen drin, das ist ja nun auch viel besprochen worden. Ich finde, dass vor allen Dingen Robert Lewandowski da einige Sachen hätte besser machen können. Ich weiß nicht, ob das dann tatsächlich auch zum Business gehört. Vielleicht, Stefan, vielleicht kannst du was Stefan, dazu sagen. Sag du doch mal. Also vielleicht ist das auch Teil des Pokerspiels. Ich muss sagen, als Fußballfan habe ich manchmal gedacht, Ober, du bist Weltfußballer, das hast du nicht nötig.
Also bis zur Unterschrift auf dem Vertrag von Barcelona ist das schon mit ein Spielchen auch, überhaupt keine Frage. Das, was jetzt kommt, das verstehe ich überhaupt nicht mehr.
Das absolut unnötig, finde ich auch.
Weder Seite Bayern München noch Seite Lewandowski habe ich kein Verständnis mehr für, weil es ist ja jetzt alles klar. Also jetzt muss ja nicht mehr nachgetreten werden oder wie auch immer sich geäußert werden.
Robert Lewandowski hat dieses Bullshit-Zitat gebracht. Da ist viel Bullshit erzählt worden von den Verantwortlichen über mich. Hasan Salihamidžić hat jetzt gestern, glaube ich, gesagt, mein Vater hat mir mal beigebracht, wenn man geht, macht man die Tür nicht mit dem Hintern zu. Ich würde sagen, der Vater von Hasan Salihamidžić hat da durchaus recht. So würde ich das meinen Kindern auch beibringen. Aber was ist denn dieses Thema, was offensichtlich Robert noch nicht zur Ruhe kommen lässt? Von welchem Bullshit redet er denn da?
Also da müssten Sie am besten ihn fragen, weil ich verstehe das überhaupt nicht. Denn Fakt ist ja, Robert war derjenige, der dieses Thema in die Öffentlichkeit gebracht hat. Er war der Erste, der darüber gesprochen hat, dass er eventuell sich vorstellen kann, den FC Bayern zu verlassen, obwohl er ja noch einen laufenden Vertrag hat oder hatte bis 23. Dann ist es nach einigen Wochen so gekommen, dass im Prinzip er bekommen hat, was er wollte. Er wollte zum FC Barcelona und wir haben in der Zwischenzeit adäquaten Ersatz bekommen und haben eine ordentliche Menge an Geld bekommen, die wir in die Zukunft investieren können. Ich verstehe überhaupt nicht, warum Robert jetzt nochmal nachtritt. Nochmal, er hat die öffentliche Debatte angefangen und ich denke, wir alle sollten uns jetzt auf Fußball konzentrieren und nicht mehr dieses Spiel nachspielen, denn jeder hat bekommen, was er wollte.
Aber wie wird das denn dann am Dienstag sein, wenn er noch mal kommt, um sich zu verabschieden? Also so richtig herzlich oder so kann ich es mir jetzt gar nicht vorstellen. Oder springt man dann über seinen Schatten jeweils?
Naja, das muss man jetzt nach meinem Dafürhalten auch nicht überbewerten. Der Robert Lewandowski hat ja 8 Jahre bei uns gespielt, war ein toller Fußballer, ist einer der besten, wenn nicht der beste Stürmer gewesen in den letzten Jahren. Wir haben viele Titel mit ihm gewonnen und insofern haben wir auch eine große Dankbarkeit ihm gegenüber. Auf der anderen Seite muss ich fairerweise dazu sagen, wir haben ihm auch eine Mannschaft zur Verfügung gestellt, mit der er die Chance hat, zweimal Weltfußballer zu werden. Aber ich bin überzeugt, es wird ein guter Dienstag im Kreis der Spieler und die werden sich
Ich hätte eine Frage, jetzt wo Sie drüber reden können, der Sadio Mané-Transfer hat ja dann auch, wir haben es gesagt, geräuschlos flüssig stattgefunden. Haben Sie da schon gewusst, dass das ein Ersatz wird oder haben Sie, als Mané geholt wurde, noch die Hoffnung gehabt, dass es auch eine Ergänzung, also mit den beiden in der Offensive sein könnte?
Naja, es musste ja beides zusammenpassen, aber weil Sie gerade Mané ansprechen, ich finde, Mané ist ja dieselbe Konstellation gewesen wie Robert Lewandowski, hat noch ein Jahr Vertrag bei Liverpool und das ist geräuschlos und reibungslos über die Bühne gegangen. So kann man
sowohl von auch seiner machen. Seite als auch vom Verein. Ja,
natürlich, von Liverpool, von Bayern und vom Spieler. Ja. Und dann war das in 4 Wochen durch.
Das ist ja gerade der entscheidende Punkt. Sie haben den Begriff genannt, Herr Heiner, Dankbarkeit. Und die müsste auf beiden Seiten sein.
Absolut.
Robert Lewandowski, in Dortmund sprechen alle positiv über ihn, weil er das letzte Jahr Vertrag noch super performt hat.
Schon vorher auch
Theater
gab. Obwohl
schon klar war, er geht zu Bayern.
Und es gab und auch Theater vorher, muss man auch sagen. Auch er hat damals immer gesagt, ich habe eine Zusage, eine mündliche von Herrn Watzke, dass ich gehen darf. Jetzt lässt er mich nicht gehen.
Ja.
Da gab es ohne Faser, war sehr aber viel schlimm. Aber er hat in seinem letzten Jahr, wo er bleiben musste, trotzdem gut performt und war wieder
und die Fans sind bei sowas ja sehr feinfühlig. Auch die Bayern-Fans natürlich. Also ich habe schon, wenn man so durchs Netz guckt, da sind schon viele, die sagen, also ist gut, dass er jetzt auch weg ist.
Das ist auch so, weil... pass auf, ich bezahle, Reisende soll man nicht aufhalten.
Du bist der Einzige.
Wenn einigermaßen vernünftig honoriert wird.
Und kann ich wahrscheinlich gleich noch ergänzen, auch noch Geld reinstecken, aber Spieler, die unzufrieden sind, die das äußern, es hilft dir auch nichts, wenn du die weiter wählst.
Also und der entscheidende Satz, Joachim, ist ja gefallen, nicht nach dem Stuttgart-Spiel, ich könnte mir vorstellen zu gehen, sondern nach dem Wolfsburg-Spiel.
Ja.
Wenn jemand sagt, nach dem letzten Spiel, obwohl man Meister wird, das war mein letztes Spiel, das Kapitel Bayern ist für mich beendet.
Ja, wir machen das jetzt mal so. Wir wünschen Lewandowski in Barcelona alles Gute.
So ist es.
Nächstes Thema, bitte.
Genau, nächstes Thema ist der Doppelpass on Tour.
Ja,
das geht nämlich wieder los. Richtig. Und Tickets gibt es unter www.printyourticket.de. 5., 6., 7. September sind die nächsten Termine für den Dopa und Tour. Auch im Oktober gibt es schon welche. Also Tickets sichern und dabei sein. Wird eine tolle Geschichte mit Thomas Helmer und Gästen dann auf der Bühne. Live vor Publikum. Und jetzt, Stefan, dein Wort in Gottes Ohr. Wir machen eine kurze Unterbrechung und danach kommt ein neues Thema. Hier im Stahlwerk Doppelpass. Bis gleich. Zurück beim Stahlwerk Doppelpass im Airport Hilton in München. Hajo von Adel und Band. Hajo haut nochmal in die Trommel. Und jetzt verklingt der letzte Akkord. Und wir sind wieder hier in der Runde. Sehr intensiv über den FC Bayern gesprochen. Und können jetzt da fast weitermachen, weil wir uns ein bisschen auch auf die potenzielle Konkurrenz in der Bundesliga jetzt fokussieren, auf den BVB. Joachim, du hast ja vorhin auch schon gesagt, nicht nur Hasan Salihamidžić hat hervorragend eingekauft, sondern auch Sebastian Kehl. Absolut. Allerdings gibt es natürlich da jetzt dieses große Problem mit Aller, der diesen bösartigen Tumor hat, eine Chemotherapie braucht und auch lange raus ist. Dann ist die Frage, macht man noch was auf dem Transfermarkt oder nicht? Auf jeden Fall ist schon mal der Auftakt geglückt, DFB-Pokalspiel gewonnen bei den 60ern hier in München. BVB 22-23. Was ist da drin?
Ganz lässig haben sie das geschaukelt auf Giesings Höhen. Eine wirklich souveräne Leistung geboten beim chancenlosen Drittligisten 1860 München. Nach dem frühen 1-0 des formstarken Malen der Doppelschlag. 2-0 Bellingham und kurz darauf Adeyemi zum 3-0 Endstand. Nach einer guten halben Stunde war die Nummer durch und der neue alte Cheftrainer Terzic hoch zufrieden. Überhaupt war die Stimmung zumeist famos in den vergangenen Wochen. Mit den neuen Nationalmannschaftsinnenverteidigern Schlotterbeck und Süle, wenn auch vorgestern unterbeschäftigt, ergänzt durch Weltmeister Hummels, hat der BVB ein extrem starkes und auch extrem fotogenes Abwehrtrio. Und auch der neu formierte Angriff kann sich eigentlich sehen lassen. Doch dann der Schock im Trainingslager. Auserkoren als Nachfolger des abgewanderten Haaland fehlt Stürmer Aller krankheitsbedingt. Und zwar monatelang. Jetzt sollen Malen, Adeyemi und Moukoko den Ausfall kompensieren.
Trotzdem fehlt womöglich das Profil Haller, was die Körpergröße angeht, was die Präsenz angeht. Aber wir werden auch nur was machen, wenn es am Ende wirklich auch Sinn ergibt. Und ansonsten werden wir das Vertrauen den Jungs geben, die wir hier haben.
Aber obwohl die Dortmunder bereits viel Geld für Neuzugänge ausgegeben haben und obwohl sie so locker in die zweite Pokalrunde gehüpft sind, sind wir der Meinung, ohne echten Mittelstürmer geht es nicht.
Stefan, ist das so? Ohne echten Mittelstürmer geht es nicht oder würdest du es mit Sebastian Kehl eher haben?
Ja, ich halte das mit Sebastian Kehl wirklich, den Jungs jetzt auch das Vertrauen auszusprechen, zu geben und zu sagen, wir müssen vielleicht den Fußball ein Stück weit jetzt umstellen, aber ich würde den Jungs, die jetzt da sind, das Vertrauen geben, weil der Markt ist jetzt sowieso schwierig. Dann ist das Finanzielle ja der nächste Punkt, das sind ja viele Fragen und ich würde hingehen und sagen, ich vertraue dem Kader, den wir haben.
Wie siehst du die Situation da beim BVB? Ist das der Trend, in den es eher geht?
Genau, das ist der Punkt, den er sagt. Ich glaube, der Markt gibt es nicht unbedingt her. Finanziell ist auch nicht mehr viel möglich. Und jetzt irgendwie einen Schnellschuss zu machen, irgendeinen noch zu holen, damit du vorne einen drin hast, werden sie nicht tun. Wenn sich irgendwas im Laufe des nächsten Monats, sie haben ja noch 4 Wochen Zeit, bis das Transferfenster schließt, ergeben sollte, es gibt ja den einen oder anderen Namen, aber ich glaube, von allen zum Beispiel soll ja mit Modest, zumindest mit der Beraterseite mal gesprochen worden sein oder der Piatek von Hertha, das sind alles so Namen, aber ich glaube, so hundertprozentig von überzeugt sind sie nicht und sie werden am Ende, so schätze ich es ein, wirklich den Spielern, die jetzt da sind, die Chance geben, sich zu entwickeln und zu zeigen.
Und ich möchte auch nicht, dass da jetzt ein falscher Zungenschlag reinkommt, denn wenn wir das Ganze nur sportlich diskutieren, wird das natürlich der Dimension des Ganzen gar nicht gerecht. Wir wünschen zunächst mal Sebastian Haller wirklich alles Gute, dass er das gut übersteht, dass er möglichst bald wieder gesund wird und dann hoffentlich auch wieder ein guter Fußballer, ein hervorragender Fußballer wird. Aber erstmal geht es um die Gesundheit. Also wünschen da wirklich toi 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 für die nächsten Monate diesem tollen Spieler, den der BVB ja mit so vielen Hoffnungen verpflichtet hat. Also alles Gute, gute Besserung. Aber natürlich, so ist das Geschäft. Man muss sich dann eben mit den neuen Situationen auseinandersetzen. nehmen wir mal Haller, haben wir jetzt gesagt, die Frage, ob man da nochmal einen wirklichen Neuner, einen großen, einen körperlich starken Spieler holt außen vor. Wie stark ist der BVB jetzt aufgestellt nach dieser Transferperiode?
Ich finde, dass der BVB auf jeden Fall ganz, ganz viel Gutes gemacht hat. Trotzdem gibt es Fragezeichen. Das ist auch nur normal, wenn man den Kader so umbaut, wenn man so viel Neues holt. Ich finde, der BVB ist die spannendste Mannschaft in der neuen Saison, weil man natürlich Erwartungen hat. Und Fragezeichen muss ja nichts Schlechtes sein. Es gibt ja auch enormes Entwicklungspotenzial. Übrigens nicht nur bei den Leuten, die jetzt dazugekommen sind. Ich glaube zum Beispiel sogar in der Abwehr. Das ist zwar jetzt auch eine spannende Konkurrenzsituation, aber das... Ich glaube, das wird besser sein als in der vergangenen Saison.
Wird das Hummels beflügeln, meinst du, die Konkurrenzsituation?
Ja, der ist auf jeden Fall gefordert. Das ist mal ganz klar. Das ist dann tatsächlich mit Bayern vergleichbar. Und das ist ja das höchste Lob in diesem Fußballland. Das ist jetzt eine besondere Situation, in der im besten Fall die drei, also Schlotterbeck, Süle dann namentlich dazu genannt, sich auch nochmal aneinander hochziehen und am Ende eine gute Saison spielen. Da ist Luft nach oben im Vergleich zur vergangenen Saison. Normalerweise ist Mats Hummels ja ein absoluter Wettbewerber, der das dann auch annimmt. Da bin ich gespannt. Es gibt aber eben, Donny Mahlen angesprochen im Beitrag, auch Leute, die schon da waren und noch ein Potenzial haben. Er deutet das ja im Moment mehr als an. Bellingham wird sowieso immer weiter besser. Bellingham schon ist erschreckend. Also es ist eine ganz spannende Mannschaft, die aber, ich finde, sehr schwer einzuschätzen
ist. Ich glaube, das Spannendste ist wirklich, wie sich so Spieler wie Mahlen oder Adeyemi dann in diesem Fall hauptsächlich Mahlen auch entwickeln, die sonst im Schatten, in diesem Riesenschatten von Haaland standen, die sich vielleicht gar nicht so entwickeln können, weil sich alles auf Haaland fokussiert hat. Und der kann jetzt vielleicht mal befreit aufspielen, zeigen, was er kann. Und ich glaube, es ist nicht immer leicht für eine Mannschaft, wenn du so einen wie Haaland drin hast. Die werden alle sagen, super, der hat uns ganz viele Tore geschossen, der hat gemacht. Ich könnte mir aber vorstellen, dass der eine oder andere vielleicht sogar, naja, froh ist übertrieben, aber auch nichts dagegen hat, dass er weg ist, weil er jetzt selber die Chance hat zu zeigen und viel mehr in den Fokus rückt. Und da ist Mahlen für mich so ein Beispiel. Ich meine, gestern oder Freitagabend, das war jetzt bei allem Respekt vor 60 München, war jetzt nicht die Herausforderung, aber da hat er schon angedeutet, was er wirklich kann. Und wenn er das so fortsetzt und auch in die Bundesliga überträgt, könnte ich mir vorstellen, dass er was ranwächst.
Und bei diesem Spiel haben wir mal unseren Reporter losgeschickt und mal so ein bisschen BVB-Fans gefragt. Ja, braucht er jetzt noch einen Mittelstürmer und wenn, dann wen? Ganz interessant, was da so rauskam.
Ja, ich glaube, wir haben genügend Jungs, Moukoko, Adeyemi und Mahlen, wenn man die spielen lässt und denen das Vertrauen gibt, dann können die auf jeden Fall was bewirken.
Das wäre schon ganz gut, wenn wir auf jeden Fall noch einen klassischen Mittelstürmer kriegen könnten, ja.
Wir brauchen einen.
Hast du einen Favoriten?
Edin Dzeko. Definitiv Edin Dzeko. Der wäre aber auch schon vor, ich sag's jetzt mal, 5-6 Jahren, hätten wir den schon gerne verpflichtet. Das andere, Cavani, Icardi, sind mir, ich sag jetzt mal im Ruhrpott, zu viel Proleten, die passen bei uns nicht rein.
Die anderen sind alles nur so gehypte Weltstars, die brauchen wir nicht.
Sensationell. Ausgerechnet im Ruhrpott.
Zu viel Proleten. Da hat der Bayern-Präsident sehr gelacht darüber.
Aber Edin Dzeko ist natürlich eine Hausnummer.
Ja, aber...
Die ist super, aber was ist, wenn Alea zurückkommt? Dann hast du zwei international anerkannte.
Und weil es ist aber auch eine finanzielle Frage.
Ja, also hinter der Hausnummer sehr, 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 sehr gut verdient. Haus.
Es geht nicht nur darum, was er vielleicht an Transfer oder an Ablöse kostet, wenn überhaupt. Es geht auch darum, was er verdient. Und ich glaube, da klaffen Welten auseinander.
Aber Joachim, weil du nah dran bist, was sind denn die Varianten? Also einen... Nennen wir jetzt den Namen, der wird es dann wahrscheinlich aufgrund der finanziellen Situation ähnlich, aber einen Dzeko dazu zu holen und dann kommt ein Alea, auf den man eigentlich gesetzt hat, ist doch nicht sinnvoll. Aber nein. Ist eine Laie überhaupt möglich? Also was ist denn eine tatsächlich also schlüssige, konkrete Variante?
Das sind aber genau die Dinge, die du gerade ansprichst. Genau das ist das Problem, das sie haben. Du kannst, das wäre auch Modest zum Beispiel, der in Köln ja unzufrieden in Anführungsstrichen ist, weil er gerne noch eine Verlängerung
hat. Köln müsste ihn eigentlich verkaufen, weil sie das Geld
brauchen. Und er möchte gerne Verlängerung in Köln, wenn der jetzt für ein Jahr nur nach Dortmund würde der auch nicht machen. Was soll er da machen?
Den Kultstatus, den er hat. Es geht halt nicht so leicht wie damals auf der Trainerposition, als man mal Peter Stöger für ein halbes Jahr.
Und so ist es mit Dzeko doch auch. Wenn du den jetzt holst und hast ihn zwei Jahre im Kader und Haller, so Gott will, und was wir alle hoffen, ist vielleicht schneller auch da, als jetzt im Moment gedacht wird oder nach einem Jahr, dann hast du eine Baustelle da, du hast einen unzufriedenen Dzeko vielleicht auf der Bank oder Haller kommt nicht ran. Das sind alles Dinge, die musst du jetzt als Sebastian Kehl oder als Verein genau überlegen. Und ich glaube, deshalb zögern sie auch, ob es überhaupt sinnvoll ist.
Aber wir diskutieren hier ganz, ganz viele Themen aus dem Männerfußball. Eigentlich wird alles überstrahlt, gerade einer vom tollen Auftreten der deutschen Fußballnationalmannschaft der Damen.
wirklich eine Fußball-Euphorie, die in Deutschland durch die Damen da ausgelöst wurde?
Ich glaube, nicht nur in Deutschland, sondern in vielen anderen Ländern. Ich höre das ja von unseren Spielerinnen. Wir haben ja 13 Spielerinnen dabei gehabt in den unterschiedlichen Mannschaften. Wir haben auch heute Abend nicht nur 6 Bayern-Spielerinnen in Deutschland dabei, sondern auch die Georgina Stanway in England. Also insofern, wir werden auf alle Fälle eine Europameisterin haben, den FC Bayern München. Ich glaube, es ist unheimlich attraktiver Fußball, den wir in den letzten Wochen gesehen haben. Es ist toll anzusehen, es ist athletisch, es ist technisch sehr, sehr versiert und eine absolute Werbung für den Frauenfußball.
Total. Und weil eben um 18 Uhr dann Anstoß ist in Wembley, und wir die Gelegenheit haben, jetzt rüberzuschalten ins Mannschaftshotel zu Foti Chatzialexiou, dem Leiter Nationalmannschaften, also alle Herrenmannschaften, aber eben auch die Damen-Nationalmannschaft. Wollen wir die Gelegenheit auch beim Schopfe packen und erstmal herzlich grüßen nach London. Das ist der warme Applaus aus München.
Hallo und Grüße in die Heimat.
Wie ist denn die Atmosphäre rund um die Mannschaft von Martina Voss-Tecklenburg jetzt vor diesem absoluten Highlight heute Abend? Wie nehmen Sie die Mannschaft, die Spielerinnen wahr?
Sie ist selbstverständlich sehr gut. Wir freuen uns auf dieses Traumfinale. Das war immer unsere Vision, gleich zu Beginn des Turniers zu sagen, ein Finale im Wembley, Deutschland-England, das wäre ein Traum. Den Traum dürfen wir jetzt leben und wir freuen uns tatsächlich sehr, sehr drauf.
Wie sind die Abläufe jetzt noch vor dem Finale? Es sind ja nicht mehr viele Stunden, sind noch knapp 5 Stunden, bis angepfiffen wird. Was macht die Mannschaft gerade?
Wir hatten eben gerade tatsächlich einen Spaziergang gemacht, eine kurze Aktivierung, haben an unseren Prozessen nichts verändert. Ich durfte einige Finale schon miterleben mit unseren Nationalmannschaften und da war es immer sehr wichtig, dass man bei sich bleibt, dass man gewisse Rituale hat, diese Dinge nicht verändert, sondern das handhabt wie bei den anderen Spielen auch. Das haben wir heute auch gemacht. Jetzt gehen wir gleich Richtung Mittagessen. Dann werden nochmal die Speicher aufgeladen. Und dann fahren wir auch schon ins Stadion, weil der Verkehr hier in London natürlich auch etwas umfangreicher ist vor dem Spiel. Es erwarten uns 90.000. Von daher möchten wir auch pünktlich im Stadion sein.
Ja, da drücken wir natürlich die Daumen, dass das klappt mit dem pünktlichen Erreichen des Wembley-Stadions. Gehe aber davon aus, dass das kein Problem sein wird, weil natürlich die ganze Logistik rund um die Nationalmannschaften immer perfekt geplant und auch durchgeführt wird. Ja, wir nehmen hier so aus Deutschland, oder ich spreche jetzt mal von mir, die Mannschaft, die Spielerinnen als sehr locker, als sehr zugewandt, sehr normal und bodenständig war. Verweise auf diese tolle Pressekonferenz, wo sich Alexandra Popp wegen eines Gags im Social Media dann den Schnurrbart angeklebt hat und gesagt hat, hier ist der Alexander Popp. Da sehen wir das Bild dazu. Wie sind die drauf? Sind die wirklich so locker, wie ich das hier so beschrieben habe?
Das sind sie tatsächlich und für uns war es sehr, sehr wichtig, immer eine gesunde Balance zu haben. Das heißt, den Fokus auf die Spiele und auf den Moment zu setzen, aber auch die Tage dann entspannt auch irgendwo anzugehen und mit einer gewissen Lockerheit. Fußball muss Freude bereiten, muss Spaß machen und das kannst du nur auf dem Platz zeigen, wenn du das auch intern in der Mannschaft lebst. Und von daher sind nicht nur die Pressekonferenzen interessant, sondern alles, was so drumherum dann passiert. Wichtig ist dann nur, dass man zum richtigen Moment dann auch den Fokus hat, konzentriert ist. Und da bin ich mir sicher, dass unsere Spielerinnen alles in die Waagschale legen werden, um heute dieses Finale dann in Wembley erfolgreich zu bestreiten.
Wenn man so die TV-Quoten nimmt, im Halbfinale über 12 Millionen, keine Ahnung, was heute Abend sein wird, noch mal deutlich mehr, dann ist das ein unglaublicher Erfolg. Die ganze Nation schaut zu. Der Bundeskanzler Scholz kommt heute ins Wembley-Stadion. Dieses Gefühl, dass das ganze Land schaut, dass das ganze Land Erwartungen hat, macht das was mit der Mannschaft oder ist das eher beflügelnd im Sinne von, nee, das ist nicht ein Extradruck?
Nein, das beflügelt definitiv. Es macht auch stolz. Das ist das, was sich die Spielerinnen auch erarbeitet haben über die letzten Tage. Ich glaube, wir haben sehr, sehr viele Herzen in Deutschland gewonnen, auch für den Frauenfußball. Die Zuschauer identifizieren sich tatsächlich sehr mit der Mannschaft, auch der Art und Weise, wie wir Fußball spielen. Und ich glaube, das ist sehr, sehr entscheidend, dass wir in jedem Spiel alles geben, auch wenn nicht alles klappt und alles nicht funktioniert. Das wird mit Sicherheit heute auch in dem einen oder anderen Fall der Fall sein. Aber dennoch ist diese Defensivlust, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl einfach da. Und das ist schön zu sehen. Und das macht mich persönlich auch sehr stolz. Aber ich glaube, sehr, sehr viele Zuschauer auch am Bildschirm, die uns immer begleiten, die Daumen drücken. Und wir bekommen auch ganz viele Glückwünsch-SMS von so, so vielen Menschen. Und ja, das ist pure Freude und schön, dass es so ist. Und ich hoffe, dass wir auch sehr viele Glückwünsche heute noch nach dem Spiel bekommen.
Jetzt haben wir da irgendwie so eine Einblendung über Ihrem Gesicht, ist aber jetzt hoffentlich gleich wieder weg. Ich kann mir gerade mal hier in der Runde weitermachen, weil ich gerade den Bundeskanzler angesprochen habe, Olaf Scholz. Der hat ja auch gesagt, Equal Pay. Das müssen wir jetzt hinkriegen, dass die Frauen genauso viel Prämie kriegen wie die Herren bei der Nationalmannschaft. Was ist denn überhaupt noch für ein Weg zu gehen, damit nicht nur bei Großereignissen wie jetzt, bei Europameisterschaften, bei Weltmeisterschaften, bei Olympia, die Frauen die Aufmerksamkeit bekommen, die Qualität dieses Spiels, was sie da leisten, auch verdient. Was ist da noch für ein Weg zu gehen, damit das auch nachhaltig wird, damit man auch wirklich profitiert?
Also wenn ich mit unseren Verantwortlichen im Frauenfußball rede, mit Karin Danner oder mit Bianca Rech oder mit unserer Kapitänin Lina Magul, dann ist das nicht das Hauptthema, sondern es geht darum, die entsprechenden Voraussetzungen zu erfüllen, dass die Frauen erfolgreich sein können. Da geht es um Infrastruktur, da geht es um ärztliche Betreuung, Physiotherapeuten, da geht es um Medienpräsenz, da geht es um Reichweite, da geht es um Sponsoren. Und wenn das alles da ist, dann haben wir auch mehr Finanzmittel und dann können die Frauen auch deutlich mehr verdienen. Lina Magul zum Beispiel hat mal gefordert, sie sagt, sie würde sich einen Mindestlohn für Frauen im Profifußball wünschen, damit zumindest alle davon leben können und nicht einen zweiten Job oder nebenbei noch was anderes machen müssen. Und das, glaube ich, sind die wichtigsten Dinge, die jetzt angepackt werden müssen.
Ist das denn so beim FC Bayern, dass alle Vollprofis sind, die davon leben können? Oder ist das bei der Frauenmannschaft nur teils so?
Die Frage ist immer, wie man sein Leben gestalten will und was man dazu braucht. Aber natürlich zahlen wir besser als manch andere Bundesliga-Vereine bei den Frauen. Aber du musst natürlich auch die Mittel generieren können. Und wir sind ja dabei, den Frauenfußball unheimlich zu fördern. Wir haben jetzt mehr als 50 Jahre Frauenfußball beim FC Bayern München. Wir haben im Campus eine hervorragende Infrastruktur für die Frauen. Aber auch wir müssen noch deutlich mehr arbeiten, dass wir die Menschen ins Stadion bringen. Es gelingt bei so Spielen wie zum Beispiel gegen Paris Saint-Germain. Da hatten wir 13.000 Zuschauer in der Allianz Arena. Aber wenn du dann ein Bundesligaspiel hast, wo ein Kantersieg erwartet wird von Bayern, dann haben wir eben mit deutlich weniger Zuschauern zu rechnen. Da haben auch wir noch eine Aufgabe als Verein zu leisten, das stärker in den Blickpunkt zu stellen.
Ich will nochmal nach London rüber fragen. Gerade so diese Nachhaltigkeit, die ich angesprochen habe, sozusagen, dass man diesen Rückenwind dieses Turniers ganz unabhängig davon, wie das heute Abend ausgeht, nutzt, um den Frauenfußball einfach noch auf bessere Füße zu stellen. Was ist da die Planung?
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Schlussendlich wollen wir diesen Hype auch mitnehmen. Das Schöne ist, dass wir jetzt auch seitens der Liga geplant haben, unser Eröffnungsspiel Frankfurt gegen Bayern im Deutschen Bankpark auszurichten. Dort hoffen wir natürlich auch, dass wir diese Euphorie mitnehmen können, dass sehr, sehr viele Zuschauer aus dem Rhein-Main-Gebiet oder auch aus München zu dem Spiel kommen, unsere Spielerinnen unterstützen, weil sehr, sehr viele Bundesligaspielerinnen, Heiner hat es ja gerade angesprochen, vom FC Bayern bei uns im Kader sind, aber auch einige Frankfurter Spielerinnen dort sind. Das sind ganz, ganz wichtige Momente, die wir jetzt nutzen müssen. Und darüber hinaus müssen wir, und da bin ich ein Fan von Equal Play sprechen, weil das ist ein ganz entscheidender Punkt, dass wir die gleichen Voraussetzungen haben, dass wir gewisse Bedingungen schaffen. Und dadurch, dass ich den Blick auf beide Nationalmannschaften habe, Männer wie auch Frauen, haben wir sehr, sehr viele Themen auch angepasst in unseren Funktionsteams, in unseren Trainerstäben. Das kommt uns jetzt zugute. Das spüren wir jetzt auch hier bei dem Turnier, weil wir sehr individuell arbeiten können. Aber das müssen wir auch runterbrechen. A, in die Liga, so wie es Herr Heiner gesagt hat, in die Infrastruktur, aber auch in die Nachwuchsförderung, die ein ganz essentieller Faktor ist, um auch in Zukunft dann auch wettbewerbsfähig zu sein.
Stefan hat mich heute Morgen informiert, dass sein Rückflug nach Hamburg gecancelt wurde und auf später verlegt wurde und hat sich furchtbar geärgert, weil der geht nämlich während des Finales jetzt. Ne? Und du hast viel gesehen.
Jedes Spiel.
Und kannst zum Niveau was sagen?
Nein, das ist auf jeden Fall eine Steigerung. Also so wie sich der Frauenfußball entwickelt hat, ist total positiv.
und wie sie das ja auch transportieren. Ich glaube, da kann sich die Männernationalmannschaft noch eine Scheibe von abschneiden. Also nicht nur diese Leidenschaft und diese pure Spielfreude, das kann man sagen, aber das sehe ich auch auf dem Fußballplatz und das ist absolut lobenswert. Ich habe jedes Spiel geguckt, ja.
Leider Gottes wird es mit dem Finale ein bisschen...
Ja, sag's doch,
vielleicht geht es ja in die Verlängerung. Dann hast du noch eine Chance, hinten raus was ja zu sehen.
Ich würde es mir wirklich wünschen.
Aber es gibt große, große Unterstützung aus breiten Bereichen des Fußballs in Deutschland. Unter anderem hat sich Nico Schlotterbeck auch noch mal geäußert bei uns.
Ich werde tatsächlich schauen, ja. Ich kenne viele von den Mädels, weil ein paar in Freiburg gespielt haben. Manche sind ist in einer Freundesklicke von meinem Bruder noch. Ich habe auch ein, zwei schon geschrieben. Ich werde das verfolgen. Ich wünsche den Mills brutal viel Glück. Und ich glaube, im Wembley von 90.000, das ist einfach nur genießen. Und wenn sie so spielen wie die letzten Spiele, dann bin ich auch sicher, dann gehen sie als Sieger vom Platz.
Drücken wir die Daumen. Und gehen wir noch mal rüber nach London. Also, Mannschaft gut drauf, Trainerin gut drauf, das Umfeld auch. Ich glaube, wir wollen einfach noch mal einen großen Applaus schicken und wirklich unser Daumen drücken, dokumentieren nach London zu Hoti Schatzi Alexiou. Und vielen Dank sagen für die Zeit, kurz vor dem Finale noch sich schalten zu lassen hier zu uns in den Doppelpass. Also toi, toi, toi und wünsche ein tolles Finale heute.
Sehr gerne. Vielen Dank, alles Gute.
Und wir haben ja auch hier die Frage der Woche Richtung Frauenfußball gestellt. Und jetzt bin ich gespannt, was Jana da rausgefunden hat, was unsere Zuschauerinnen und Zuschauer gesagt haben. Es war ja die Frage, was können wir eigentlich lernen von den Frauen? Also was können die Herren, die Nationalmannschaft, von den Frauen vielleicht mitnehmen? Jana, bitte.
Ja, und wir haben da ja die ein oder andere Antwortmöglichkeit einmal vorgeben müssen. Das deckt sich aber sehr mit dem, was eben in der Runde schon besprochen wurde. Also Teamgeist, Bodenständigkeit, Erfolg. Das waren die drei Stichworte. 47%. Und das ist auch der Großteil der Antworten sagen. Gerade dieser Teamgeist ist das, was diese Frauenmannschaft gerade ausstrahlt. Bodenständigkeit 24%, Erfolg 5%. Nicht vergleichbar, sagt knapp ein Viertel. Man könnte es auch so zusammenfassen. Einfach die ersten drei Punkte und das genau in der Reihenfolge. Und David König ergänzt noch, dazu kommen Kampfgeist und Siegeswillen. Den Frauen merkt man es an und es macht riesigen Spaß, dabei zuzusehen. Da können wir uns doch nur anschließen und wollen jetzt noch hören, was Sie zu Hause am Dopafon gesagt haben.
Mit Fans umgeht.
Qualitativ ist die Nationalmannschaft natürlich mit den Einzelspielern hervorragend besetzt, aber die Komponente Solidargemeinschaft und Kampfgeist bis zum Letzten können sich die Herren mit Sicherheit von den Frauen abgucken.
Ruckzuck geht es vor die Hütte und da wird abgeschlossen. Nicht 50 Mal hinten querspielen, nochmal querspielen. Dann natürlich die Fairness der Damen, die also wie gesagt, wenn die mal gefault werden, stehen auf, machen weiter.
Bei Ballverlust in der gegnerischen Hälfte wurde gestört. Diese Einheit, die bei der Damen-Europameisterschaft ist einmalig.
Von diesen Mentalitätsmonstern, wie man einfach die deutsche Frauenmannschaft nennen muss, kann sich die Herrenmannschaft ganz, ganz viel abgucken. Kampfgeist, Zusammenhalt, Wille. Und das ist das, was bei den Männern in meinen Augen manchmal fehlt.
Vielen Dank für diese vielen Meinungsäußerungen. Man könnte natürlich auch sagen, was vielleicht gefehlt hat. Zuletzt sah es ja auch deutlich besser aus. Und es gibt ja ein paar Dinge, die durchaus auch in die richtige Richtung gehen. Finde auch gut, ich persönlich, meine Privatmeinung, dass dieser Begriff die Mannschaft jetzt weg ist. Und dass wir da einen Neustart hinlegen, offensichtlich, was die Herren angeht. Also toi, toi, toi den Damen heute Abend, nachher um 18 Uhr in Wembley. Und jetzt für Sie die Chance, was Tolles zu gewinnen in Kooperation mit Sport 1. VI Price und Nico Rosberg gibt eine tolle Aktion zur Unterstützung der Ukraine, bei der auch Sie etwas gewinnen können. Unterstützen Sie die Menschen in ihrer schwierigen und existenzbedrohenden Situation mit einer Spende und haben automatisch die Chance auf großartige Gewinne. Also mitmachen und gewinnen und dabei was Gutes tun. Und wir sind gleich wieder zurück. Sprechen über den DFB-Pokal, das Aus von Leverkusen und Köln. Unsere Themen nach einer kurzen Pause. Zurück am Schallwerk Doppelpass. Die Sonne scheint in München. 13 Uhr. Und ich habe es Ihnen, während wir bei Hajo von Hadl noch kurz lauschen, ja schon gesagt, wir wollen uns um den DFB-Pokal jetzt nochmal kümmern. Beginnen mit der T-Online-These von dir, Stefan. Du hast Folgendes da gesagt. Da hinten haben wir sie eingeblendet. Der Meisterkampf wird spannend, wie seit 10 Jahren nicht mehr. Leipzig wird Bayernjäger Nummer 1 und auch Leverkusen und Dortmund werden um den Titel mitspielen. Da bleibst du bei, auch wenn Leverkusen gestern ausgeschieden ist im Saarland beim SV Elversberg?
Tut natürlich weh, so eine Niederlage, keine Frage.
Auch für deine These.
Bitte?
Auch für deine These.
die These, die steht. Ich bin mir ganz sicher, das haben wir am Anfang der Sendung auch besprochen, dass Leipzig schon extrem hohes Potenzial hat. Sie haben den Kader zusammengehalten, genauso wie die Leverkusener haben verlängert mit Schick. Also die haben schon Riesenpotenzial, Dortmund natürlich auch. Und dann hoffe ich natürlich, dass es ein spannender Meisterkampf wird. Zurück zum DFB-Pokal. So ein Aus ist natürlich eine Blamage, überhaupt keine Frage, vor allen Dingen für Leverkusen bei Köln. Vielleicht auch, aber mit Abstrichen. Es ist nicht einfach, in Regensburg zu bestehen. Mhm. Aber für Leverkusen gilt es vielleicht jetzt, das wollen Sie heute vielleicht nicht hören, aber Frankfurt ist vor einem Jahr auch in der ersten Runde ausgeschieden gegen Waldhof Mannheim. Und was haben sie geschafft am Ende? Haben wir sie hier gefeiert übrigens vor ein paar Wochen. Mhm. Und ich glaube, das muss jetzt der Anreiz sein für Leverkusen zu sagen, wir müssen es abhaken, es bleibt ihnen ja auch nichts anderes übrig. Und jetzt volle Konzentration auf die Bundesliga und auf den internationalen Wettbewerb.
Radetzky hat gestern so sinngemäß gesagt, wir meinen, wir sind zu gut, wir sind irgendwo im Kopf woanders und vergessen das Arbeiten. Könnte das ein Problem sein?
Ja, das Schwierige ist, ich verstehe Stefan schon und im besten Fall sieht man das jetzt positiv und es nimmt auch mit den Lehren, die man daraus zieht, dann eine positive Entwicklung. Aber das Erschreckende ist ja, dass man da gestern ein Fußballspiel gespielt hat, was man eigentlich jetzt seit ein paar Jahren spielt. Das war, also ich habe es jetzt nicht über 90 Minuten, aber in der Konferenz gesehen und weil es ja ein spektakuläres Spiel war, gab es dann viele Bilder von genau dem. Ja. Und so spielt Leverkusen. Das ist ja fürs neutrale Auge immer sehr, sehr schön, denn da passiert offensiv sehr, sehr viel, aber defensiv eben auch. Also es war ein klassisches Leverkusen-Spiel. Du musst aber auch als Bayern 04 Leverkusen den Anspruch haben, dich da jetzt weiterzuentwickeln. Das heißt also, defensiv stabiler zu sein. Auch mal erste Runde hässlich, aber weiter zu spielen. Und das haben sie offensichtlich immer noch nicht drin. Das ist jetzt die ganz große Frage. Kriegen sie das im Laufe der Saison doch noch irgendwie rein in die Mannschaft?
Und Stefan, Sie haben gegen den Drittliga-Aufsteiger 4 Tore bekommen. Ja, das 4. Tor ist exemplarisch vielleicht. Ja. Sie sind wieder rangekommen und dann ist ja da hinten, da spielen Sie, glaube ich, Mann gegen Mann, aber nicht annäherungsweise gut.
Ja, genau, bei diesem Eckball. Das ist eine 1-zu-1-Zuteilung, wo Sie einfach nicht da waren. Sie waren 90 Minuten nicht da, muss man sagen. Aber ich glaube, wenn man mal auf dem Niveau gespielt hat, über ein Jahrzehnt oder länger, dann passieren solche Niederlagen. So bitter, wie es ist, das gehört auch dazu. Du musst daraus lernen. Und das muss Leverkusen, und zwar schon nächste Woche oder in ein paar Tagen. Da aber müssen sie starten. Geiler
Kopfball, die haben Dortmund.
Was sagst du?
Aber auch ein geiler Kopfball, wenn wir es gerade
sehen. Super Tor.
Ich glaube, festhalten, wenn die das machen.
Genau das hat der Radetzky aber auch gemeint. Ich glaube, dass es im Vorfeld vielleicht schon so ein bisschen gemerkt, dass der Fokus nicht hundertprozentig drauf war. Anders kann ich mir so ein Spiel nicht erklären. Du fährst zum Drittligisten und sagst, ja komm, das machst du jetzt eben mit. Dann kriegt das Spiel so eine Entwicklung und du fängst es am Ende vielleicht nicht mehr ein. Und genau damit, mit seiner Kritik, wollte er wahrscheinlich auch fokussieren. Das muss jetzt durch sein. Ich kann mich erinnern, letztes Jahr Dortmund in St. Pauli auch verloren. Ein Spiel, was in der dritten Runde oder zweiten, ich weiß nicht mehr, was völlig unnötig war. Und ich glaube, die lernen daraus und sagen, gerade der Trainer ist so einer, der wird die jetzt bei der Ehre packen und sagen, das passiert.
Und die beiden Mannschaften, die treffen sich ja kommendes Wochenende dann zum ersten Bundesligaspieltag, genau. Dortmund gegen Leverkusen. Und Jana hat da noch eine Information, die die Dortmund-Fans nicht so freuen wird.
Topspiel am Samstag dann, genau. Ja. Leverkusen gegen den BVB. Ja, für die Dortmunder wird es insofern, gibt es schlechte Nachrichten, dass sie auf Niklas Süle verzichten müssen. Das ist also die aktuelle Meldung von gerade. Beim Pokalspiel am Freitagabend gegen 1860 wurde er ja zur Halbzeit ausgewechselt. Da hieß es noch erstmal Vorsorge. Aber jetzt stellt sich heraus, Oberschenkelverletzung muskulärer Art. Wie lange die Ausfallzeit beträgt, weiß man noch nicht. Fakt ist aber, am Samstag gegen Leverkusen zum Bundesliga-Auftakt wird er fehlen. Das dann wahrscheinlich die Chance für Mats Hummels. Ja, und ob das jetzt eine Chance für Bayer Leverkusen ist, das überlasse ich jetzt euch zu beurteilen.
Ja, aber immerhin wichtig, dass wir die Informationen haben. Und gucken wir mal kurz auf Köln. Regensburg-Köln, im Elfmeterschießen hat sich Regensburg durchgesetzt. Wenn wir auf die Trikotwerbung schauen, hat sich da der Discounter durchgesetzt. Netto gewinnt gegen Rewe.
Da haben sie einen rausgehauen. Ja. Ja.
Haben sie mir aufs Ohr gesagt.
Der ist nicht schlecht. Ja. Ist Ökonomie, aber auch Realität. Regensburg gewinnt beide Spiele in der zweiten Liga, ja, hat den Heimvorteil, weiß, die Kölner haben wir schon mal geknackt.
Auch und nach Elfmeterschießen.
Köln, richtig. Und Köln kommt aus einer perfekten Saison und muss dahin und weiß, du kannst eigentlich nur verlieren. Und ja, es war in dem Fall nicht amazing, noch nicht mal surprising, finde ich.
Also es ist keine Entschuldigung, aber das ist manchmal echt verdammt schwer zu,
ja,
spielen.
Ja.
Du kommst aus der Vorbereitung, die Zweitligisten haben schon einen gewissen, ja, Rhythmus. Das macht die Sache kompliziert. Und jetzt ist Köln gescheitert. Sie hatten große Ziele, wollten unbedingt nach Berlin, Leverkusen mit Sicherheit auch. Aber das muss man jetzt abhaken und sich voll auf das konzentrieren, was jetzt in ein paar Tagen kommt.
Letztes Jahr gleiche Geschichte, ne? Habe ich richtig auf dem Schirm? Letztes, ja, Jahr Köln gegen den HSV.
Regensburg war auch letztes, okay, Jahr ein Frühstart in der Liga. Ich glaube, die waren anfangs auch ein paar Wochen oben. Eine ganze Zeit sogar.
Die haben Substanz.
Und der neue Sportdirektor von Köln kommt von Regensburg, muss unglaublich sparen. Das ist keine leichte Saison für den ersten FC. Ja. Wie ist das eigentlich für die Schiedsrichter, wenn man so, jetzt ist Regensburg-Köln vielleicht nicht wirklich klein gegen groß, aber Elversberg gegen Leverkusen schon. Manchmal hat man ja noch größere Klassenunterschiede. Bist du da so ein bisschen, bist du für die Kleinen? Ich bin ja immer für die Kleinen.
Fußball-Nostalgiker. Ja, das macht einfach immer wieder Spaß und davon lebt der Pokal ja auch. Von diesem Duell David gegen Goliath.
Ja.
Und wenn man dann wirklich.
Aber darfst dich nicht beeinflussen lassen.
Natürlich. Nee, natürlich nicht. Ja. So, und man macht dann sein Spiel professionell und trotzdem sind die Rahmenbedingungen in diesen Spielen irgendwie besonders. Also es riecht nach Bratwurst. Ja, und die Zuschauer sind da. Es ist eine Leidenschaft zu spüren. Und wenn es dann auch Flutlichtspiele sind und es regnet, dann ist im Prinzip der Tag perfekt. Und das sind eigentlich genau die Spiele, die einem als Schiedsrichter auch ganz besonders viel Spaß machen.
Stefan, wenn du sagst, du hast jetzt mehrfach gesagt, ja, das kann mal passieren, das ist auch schwer zu spielen, trotzdem hat das eine Auswirkung, wie du dann in so eine Saison startest, ja, weil du, jede Mannschaft redet sich ja ein, wir hatten eine gute Vorbereitung, wir haben hart gearbeitet und wir sind jetzt irgendwie eigentlich voll im Saft und jetzt dieses Jahr greifen wir richtig an und dann kommt gleich so ein Ding.
Aber da gibt es nicht die perfekte Antwort. Ja? Ich nehme nochmal das Beispiel Frankfurt, die scheiden in der ersten Runde gegen Waldhof aus. Mhm. Starten extrem schlecht in die Bundesliga-Saison, sind am Kämpfen, haben am Trainer festgehalten und am Ende gewinnen sie den Europapokal. Also das zu beantworten, normalerweise erwarte ich von Leverkusen mit diesem Potenzial, mit dieser Qualität, dass sie das sofort zur Seite schieben und sich voll auf Dortmund konzentrieren und auf die Bundesliga, denn die Qualität ist ja da und der Anspruch ist ja auch so hoch. Das würde ich denn unter sehr professionell abhaken. Also ich gehe davon aus, dass Leverkusen, die werden sich heute noch schütteln und denen ist es mit Sicherheit auch peinlich. Aber morgen wird sich konzentriert auf die Bundesliga und auf alles andere.
Die werden heute auch noch ein bisschen was einstecken müssen. Ich glaube, es ist Saisoneröffnung in Leverkusen. Und wenn du mit so einer Niederlage da jetzt auftrittst,
ja, aber schön wird es auch gut. Manchmal ist es gut, was einzustecken, damit du mal wieder
zu dir
kommst und zu sagen, warte mal, das, was Radetzky gesagt hat, ist ja gar nicht verkehrt. Wir müssen uns mal auf die Dinge konzentrieren, für die wir bezahlt werden, die wichtig sind.
Und genau das
müsste anscheinend nicht.
Genau das müsste die Wirkung daraus sein.
Und solche Tage brauchst du, um mal einen auf die Mütze zu kriegen, und zwar richtig, nicht nur vom Trainerteam, sondern vielleicht auch von dem einen oder anderen Außenstehenden, um zu sagen, ich muss hier wieder in meinen Tunnel rein,
richtig,
für das, was ich bezahle.
Es ist uns fast gelungen, das Leverkusen aus dem Pokal noch schön zu reden.
Ich rede es ja nicht schön.
Nein. Meine Oma hat gesagt, es gibt nichts.
Was ist mit deiner Oma?
Miss Elli
hat gesagt. Ich drehe schon mal das Reichen um.
Es gibt nichts, was so schlecht ist, dass es nicht noch für irgendjemand Jod ist.
Das hat ja keiner verstanden. Also mit seinem Öscherblatt da. Der Mann kommt aus
6 Euro. Erstmal eine Phrase und dann noch eine
Wir machen eine kurze Unterbrechung, sind dann gleich wieder zurück. Wir werden noch mal kurz auch das Thema FC Bayern streifen. Was ist die Erwartungshaltung an Julian Nagelsmann in seiner zweiten Saison? Wird er sich endgültig freischwimmen? Gleich nach einer kurzen Pause sind wir wieder zurück beim Stahlwerk Doppelpass. Zu uns zum Stahlwerk Doppelpass. Die erste Ausgabe der neuen Saison neigt sich so langsam dem Ende entgegen. Jana ist mittlerweile bei uns in der Runde angekommen, aber ich möchte trotzdem mit Herbert Heiner kurz noch besprechen, was ich vor der Werbung gesagt habe. Julian Nagelsmann, zweite Saison. Was ist die Erwartungshaltung an den immer noch sehr jungen Bayern-Trainer?
Also zunächst mal muss ich sagen, dass wir absolut überzeugt sind von Julian Nagelsmann. Deswegen haben wir ihm auch einen 5-Jahres-Vertrag gegeben, eben um auch mit uns zusammen was aufzubauen, die jungen Spieler einzubauen. Wir haben heute etliche, die am Campus groß geworden sind, die bei den Senioren oder bei der ersten Mannschaft bereits mittrainieren. Julian ist ein unheimlich kreativer, innovativer Trainer, unheimlich ausdrucksstark. Und ich bin der festen Überzeugung, dass er einer der besten Trainer in Europa schon ist oder wird. Denn auch ihm muss man die Zeit geben, natürlich auch sich zu entwickeln. Jetzt hat er mit dem FC Bayern mal ein richtiges Pfund an der Hand. Aber alles, was ich sehe, was ich höre, ist absolut überzeugend.
Ist er jetzt auf der Bank nicht mehr unterstützt von Hasan Salihamidžić, sondern der sitzt jetzt oben bei Ihnen da auf der Tribüne und erklärt Ihnen den Fußball? Nein, wie geht das da oben auf der, zwischen den ganzen Experten? Jetzt ist einer noch dazugekommen.
Es geht bei uns schon ein bisschen professioneller zu. Auch das ist Teil des Entwicklungsplans. Wir haben ja mit Marco Neppe einen technischen Direktor.
Der ist auf
auch,
der Bank.
Genau, Julian, ja. Den wir auch weiterentwickeln wollen. Und der kann sich natürlich auch nur entwickeln, wenn er aus dem Schatten von Hasan raustritt. Und deswegen hat Hasan auch die Entscheidung getroffen, jetzt nach oben zu gehen, um dem Marco da auch mehr Nähe, mehr Verantwortung zu geben. Und so versuchen wir, die einzelnen Personen zu entwickeln. Und das wurde ja vorher angesprochen. Hasan hat sich ja unheimlich entwickelt, finde ich, macht einen absolut klasse Job heute. Und genauso wollen wir das den jüngeren Leuten geben.
Jetzt würde ich noch gerne mit Sascha noch ein Thema besprechen. Du hast mit ein paar Kollegen, Schiedsrichterkollegen, einen Hilfsfonds gegründet für Schiedsrichternachwuchs. Oder genau. Was genau steckt dahinter?
Sehr, sehr vielfältig. Also das Thema des Fonds ist Schiedsrichter helfen Schiedsrichter. Und die Idee daher stammt, dass wir gesagt haben, okay, wir Bundesliga-Schiedsrichter sind eine sehr privilegierte Gruppe. Uns geht's gut. Wir haben unser Hobby quasi zum Beruf gemacht. Und es gibt aber auch viele Schiedsrichter an der Basis, denen es nicht so gut geht. Und deswegen wissen wir, wo wir herkommen und möchten da den Leuten an der Basis eben auch entsprechend was zurückgeben und fördern Projekte, die einen Bezug zur Schiedsrichterei haben.
Eine tolle Geschichte, unter anderem auch eine Geschichte, die du, glaube ich, auch persönlich unterstützt, und zwar inklusive Schiedsrichtergespanne. Da gibt es in Heinsberg, bei Köln ganz grob gesagt, oder bei Aachen eher, Entschuldigung, ein Projekt, wo ein Schiedsrichter was macht.
Genau, also es ist ein Schiedsrichter, der hat es sich ja im Prinzip zur Berufung gemacht, ein Inklusionsprojekt an den Start zu bringen, nämlich zwei ganz besondere Menschen. Wer sie kennt, wird genau wissen, was ich meine, oder wer sie kennenlernt. Es hat auch mehrere Berichte da über dieses Thema schon gegeben.
Aber Menschen mit Handicaps, ja?
Menschen mit Handicap, die bei der Lebenshilfe eben auch angegliedert sind. Und dieser Schiedsrichter, Karl-Heinz Speuser aus Heinsberg, betreut die beiden, holt sie jeden Sonntag ab, bringt sie zu den Spielen und leitet mit diesen beiden ganz besonderen Menschen Fußballspiele. Das heißt, er in der Mitte, die beiden Jungs an den Seitenlinien, und dann, je nachdem, nach Spielverlauf, wird dann durchgemischt. Das heißt, er stellt sich an die Linie und einer meiner besonderen Menschen darf dann das Spiel leiten. Und das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte, und da können sich ganz, ganz viele, glaube ich, ein Beispiel dran nehmen.
Tolle Geschichte, tolle Geschichte, muss ich wirklich sagen. Und zeigt mal wieder, dass Fußball viel mehr ist als nur das, was wir meistens hier diskutieren, nämlich die absolute Spitze. Tolle Aktion, wünsche dir dafür viel Erfolg.
Vielen Dank.
Jetzt Thema Erfolg. Da ist sofort natürlich Jana in meinem Fokus, aber nicht wegen dir persönlich habe ich diese Brücke gewählt, sondern wegen der Dame, über die du jetzt sprichst. Sie hat nämlich abgeräumt beim Gewinnspiel letzte Saison, ne?
So ist es. Bei unserem Mitsubishi-Gewinnspiel darf sich freuen über ein niegelnagelneues Auto, über einen Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in-Hybrid. Und die Frau, die ist eine treue Zuschauerin dieses Doppelpasses und heißt Frau Simone Breuer-Fratter. Deswegen an der Stelle natürlich herzlichen Glückwunsch und allzeit gute Fahrt.
Also, für Sie vielleicht die Chance, diese Saison was zu gewinnen. Wir werden auch am kommenden Sonntag nicht nur eine tolle Sendung haben, sondern wieder Gewinnspiel. Ich möchte mich erstmal bedanken bei allen, die heute mitdiskutiert haben. Hat große Freude gemacht, viel Spaß gemacht. Stefan, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen, bist du ein Jahr älter, ne? Du hast unter der Woche Geburtstag. Hast du einen Wunsch?
Oh, Gesundheit, den Sieg der Frauen heute Abend gegen England.
Und?
Pünktliche Flüge,
genau. Sonst nichts?
Nee, du?
Er hatte mir vorher gesagt, ich soll ihn fragen und dann würde er sagen, ich wünsche mir eine Kettensäge. Aber das lassen wir jetzt weg. Ich bedanke mich für den heutigen Tag, wünsche noch einen schönen Sonntag. Bei Sport1 geht es jetzt weiter mit DFB-Pokal pur. Wir können uns hier nochmal anstoßen. Kommendes Wochenende, kommenden Sonntag, dann hier der erste Bundesligaspieltag. Ich wünsche Ihnen was. Bis dahin. Tschüss und auf Wiedersehen. Prosit.